Und gestern kriegst du einen Dusch, willst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sonderfolge von Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen. Normalerweise verkostet man jede Woche einen Wein und der eine weiß nicht, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Heute gibt es aber mal wieder eine Sonderfolge.
Ganz genau. Und zwar sind wir in Kooperation mit dem Südtirol Tourismus unterwegs. In, ehrlicherweise muss ich schon zugeben, einer der schönsten Regionen Europas. Und wir sitzen heute in der Kellerei Kurtatsch beim Andreas Kofler. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, hallo, grüß dich.
So ist es. Danke, dass wir da sein dürfen. Und zu Beginn machen wir aber das, was wir immer machen, nämlich ganz klassisch unsere Blindverkostung. Yes. Andreas, du hast uns schon was eingeschenkt hier und es ist rot.
Ja, wir sind rot. Unterwegs ist zwar noch früh morgens,
ja,
aber es, ist rot, es ist trotzdem rot.
Rot, weil am Morgen vertreibt natürlich Kummer und alles Sorgen.
Aber ich habe mir so ausgedacht und man denkt, das ist mal was Spannendes vielleicht für euch, weil es nicht alle Tage kriegst und auch typisch für unser Gebiet. Mhm. Und nebenbei typisch und trotzdem was Besonderes, weil man vielleicht Südtirol nicht unbedingt in die Ecke stellen würde. Mhm.
Es hat auf jeden Fall eine mega Würzigkeit schon in der
voll
Nase.
Schön.
Steigt gleich mal direkt
das,
damit an.
Das ist da gleich so eine Fleischigkeit da dazu, ja, die mich richtig reinzieht. Voll schön.
Fast ein bisschen Paprika-Würze da oben drauf. Schön.
Drunter so eine schöne Frucht, die dann aber erst rauskommt. Aber die Würze ist da wirklich einmal das, was dominiert. Richtig schön. Aber es zieht dann, finde ich, voll ins Glasleine. Eine schöne Frische schon in dieser Würze drinnen, finde ich.
Und das Ganze zieht sich im Gaumen natürlich weiter. Du hast diese Würzigkeit nach wie vor, du hast diese Klarheit da nach wie vor. Du hast durchaus Tannin, das hält sich schon fest.
Aber schön
intensiv,
drinnen.
Intensiv, genau.
Du hast schönes Holz
schönes
da drin.
Schöne Säure auch da drinnen. Mhm. Schirbt natürlich, Trinkfluss ordentlich. Schön. Mhm.
Richtig saftig. Es ist so schön. Ich finde auch die Würze von der Nase spiegelt sich im Gaumen sehr, sehr schön wieder. Also du kriegst wieder so einen leichten Touch von dieser Paprika-Würze, die da drinnen ist. Ein bisschen dieses Geräucherte.
Und das hat am Schluss trotzdem das, für das ich Südtirol sehr, sehr gern mag. Nämlich es hat am Schluss trotzdem diese Leichtigkeit, diese Finesse und diese Eleganz. Ja. Da schlagt ja nichts dran.
Und auch diese Klarheit.
Fein.
Ne? Schiebt gerade durch.
So, Einordnung.
Das ist jetzt gar nicht das so ist einfach, die Schwierigkeit, ja.
Also ich weiß, dass ihr, ich muss jetzt wieder ein bisschen von meinem Wissen runterarbeiten da. Ja. Ich weiß, dass ihr drei Linien habt.
Ja.
Es gibt Tres, es gibt die Selektionlinie und es gibt die Terroirlinie, genau.
Absolut, ja.
Und die Tresslinie ist, oder sag mal Tress,
ja, ja,
passt das, wunderbar. Ja. Die Tresslinie sind ja wirklich rote Cuvées teils, ne? Das
ja,
ist wirklich also, diese Sonderlinie, die es ja nicht immer gibt.
Absolut, ja. Also die steht ganz oben. Ist vielleicht Tress ist eigentlich nur ein Wein, nicht eine richtige Linie.
Ja.
Und darunter haben wir noch eigentlich das Freidenfeld noch, was der Gründungsort ist der Kellerei. Also die Kellerei wurde vor 125 Jahren im Ansitz Freidenfeld gegründet. Mhm. Und dementsprechend trägen die Weine, das ist ein Cabernet Sauvignon und ein Chardonnay, die Namen. Und dann gibt es noch die Terroirlinie, was immer dann den Bezug zum Terroir zu den Lagen nimmt. Ja.
Genau, die sind dann nach den Lagen benannt. Dann.
Genau.
Genau. Und die Selektionlinie ist dann eher nach den Rebsorten benannt.
Ja, das sind schon noch mehrere Rebsortenlinie, schon eine Selektion aus dem Weinberg, aber muss die Typizität der Sorte dann eigentlich immer widerspiegeln. Ja.
Jetzt hast du da schön rumgerettet, um nichts zu sagen. Danke dafür.
That's my job.
Na, also ich meine, von dem, wie das daherkommt, von dieser Würze, von diesen Aromenausbringungen, würde ich auf jeden Fall irgendeinen Teil Cabernet da drinnen sehen. Zu einem gewissen Teil, das wird schon passen.
Sobald
ne?
ich diese rauchige Würze da drin habe, gehe ich eher in diese Richtung. Am Gaumen hat es halt sehr viel Eleganz.
Ja.
Und so Cabernet fährt da gerne mal da drüber einfach. Ne? Dementsprechend anteilig gerne, komplett, wenn dann sehr schön.
Fangen wir mal so an. Ist es reinsortig?
Ja, ist reinsortig.
Wirklich?
Sehr schön. Zerstören wir meine Hoffnungen. Und ist es ein typischer Südtiroler Sorten?
Also nicht unbedingt. Wir haben bei uns im Betrieb einen großen Vorteil, dass wir Höhenunterschiede haben von fast 700 Meter in einem Dorf. Das heißt, wir starten auf 200 und gehen fast auf 900 rauf. Mhm. Und in den warmen Zonen hast du einfach den großen Vorteil, dass du auch Rotweine gut ausreifen lassen kannst.
Ja.
Und dann hast du noch das Glück, zwei Bodentypen zu haben, also ziemlich lehmige Böden Richtung Tramin, sehr starke, sehr intensive Böden und Dolomitkalk, weißer Dolomitkalk, was eigentlich nur in dem Gebiet auch zu finden ist, Richtung Süden. Hm. Und da passt man auch die Sorten an den Höhen und Boden gut an und da können die Sorten auch sehr gut ausreifen, ja.
War die Sorte schon dabei oder müssen wir noch weiter?
Wir müssen noch weiter dran.
Das heißt, das hat gar nichts mit irgendwas Cabernet-artigen zu tun?
Sag mal, man kann es schon mit einem Cabernet oft, die Sorte fühlt sich mit Cabernet ganz wohl, sagen wir so. Ist aber reinsortig ausgefallen.
Aber das heißt, das ist eine internationale Rebsorte?
Ja, ist eine internationale Rebsorte.
Die man normalerweise gern mit Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc findet. Das heißt, das
da
ist
kommt
Merlot
natürlich, genau. To mind.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Ja. Es hat so viel Struktur und ist so geradliniger.
Es hat eine sehr viel schöne Würzigkeit da drinnen. Ja. Das ist bei Merlot natürlich nicht immer so.
Richtig.
Sehr, sehr schön.
Ja. Sauber. Dürfen wir auflösen, ja.
Ja. Also da haben wir Merlot Brenntal. Mhm. Brenntal ist in dem Moment die Lage. Und der Name sagt schon eigentlich, wie die Klimabedingungen sind, weil es ist oft brennend heiß. Ja.
Ja.
Und der ist sehr steil auch, ist zwar gleich unter der Weinstraße, aber extrem steile Hänge, ist alles natürlich nicht befahrbar, also nur mit Schlauchzug und sehr niedrige Erträge, da haben wir ungefähr 8.000, 9.000 Stück pro Hektar und gehen unter 1 Kilo pro Rebstock. Und ist für Merlot ja, ideal, weil einfach alles roter Lehm ist. Mhm. Und wenn du einen schönen Oktober hast, einen guten Herbst hast, dann wird das richtig gut. Mhm. Und 22 im Glas, war ein super, super Jahr für, für die Roten, wirklich extrem gut. Auch 23 und da kommst du dann in eine super Vollreife, auch für Cabernet da, Cabernet Sauvignon. Mhm. Aber ich habe heute den Wein ausgewählt, weil wir erstens mal, weil wir Jubiläum feiern, weil er seit 30 Jahren zu uns gehört, zum Betrieb gehört. Wir haben 95 den ersten Jahrgang gekeltert und machen den eigentlich seit damals jedes Jahr, was beim Cabernet nicht so ist. Also wir haben einen Cabernet Sauvignon Freidenfeld, aber der wird nur in die guten, sehr guten Jahrgänge vinifiziert, wenn die Cabernet auch vollreif sind. Ja. Und beim Merlot geht es leichter, das funktioniert eigentlich jedes Jahr. Und ja, und 22 ist sicherlich ein Aushängeschild. Und was ich immer ganz schön finde, ist einmal, dass ich einfach auch die Lage und die Zone über die Jahrgänge, wenn man Vertikale macht, immer wieder spiegelt. Also du hast irgendwo, weißt du, wenn du die Nase reinhaltest, das ist Merlot Brenntal, weil es nur da so werden kann. Du hast immer ein bisschen Cassis, du hast immer auch die ganzen kleinen Beeren, du hast eine Würzigkeit drin und natürlich in den 90er ist es ein bisschen schmäler, ein bisschen eleganter, ein bisschen feiner, vielleicht noch nicht so vollreif.
Ja.
Mehr Ertrag auch auf den Stock, die Reben waren jünger und so weiter und dann wird es eigentlich immer intensiver. Ja.
Sehr schön.
Ich habe gerade am Etikett hinten gesehen, 14,5 Alkohol spürst du ja null.
Nein, absolut gar nicht.
Also nie im Leben, sehr, sehr schön eingebunden, weil also vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, es hat wahrscheinlich 13,5, aber nie im Leben 14,5, also das ist so schön drinnen, stark. Sehr, sehr schöner Wein. Damit wir das gleich abschließen, was kostet es bei euch?
Es wird da in der Innothek um die 40 Euro kosten.
Ja, okay.
Und wo kriegt man eigentlich ihre Weine, abgesehen von euch?
Ja, also die Weine kriegt man eigentlich mittlerweile weltweit, weil wir schon in, ja, glaube in 6, 37 Ländern mittlerweile präsent sind. Logisch, Hauptmärkte muss man schon sagen. Es wird bei uns ein bisschen gedrittelt. Das heißt, ein Drittel wird ungefähr in der Region umgesetzt. Auch durch einen guten Tourismus, Sönotourismus, aber auch normalen Tourismus, Winter wie Sommer. Und dadurch haben sich die Südtiroler Weine durch ihre Vielfalt, was sie auch bringen können, relativ gut auch auf der Weinkarte festgesetzt. Dann das restliche, ein Drittel ungefähr im restlichen Italien. Wir sind ja nicht Italiener, Scherz. und dementsprechend ist es bei uns halt restliches Italien in der Statistik. Und da hauptsächlich ja, Weißwein, muss man schon sagen, aber auch Blauburgunder. Also Südtirol steht absolut für die Spitze an Blauburgunderproduktion in Italien. Und dann auch Blauburgunder. Und der Rest dann, sage ich mal, im Export. Und da ist natürlich die Schweiz ist wichtig, Süddeutschland, Deutschland im Allgemeinen ist sehr wichtig, Benelux-Länder, aber auch Amerika, USA sehr stark, aber auch dann neue Länder wie Schweden, Dänemark, aber auch Brasilien, Japan, Südkorea und so weiter. Ja.
Cool.
Ja, dann ist nicht jeder Wein überall zu finden, das muss man auch sagen, aber schon ist es relativ gut verteilt.
Was mich jetzt zu Beginn gleich mal interessieren wird, wir reden jetzt über das Thema Kellerei, über das Thema Genossenschaften. In Österreich und Deutschland haben wir ja da einen ultimativ schlechten Ruf, ist auch ein ganz anderes System gefüllt. Wie ist das Thema Kellereien in Südtirol? Wie wichtig ist das für Südtirol insgesamt? Und wie unterscheidet sich das vielleicht von dem, was man jetzt als Hörerin, Hörer aus Österreich, Deutschland im ersten Schritt damit verbindet?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil die wirklich oft gestellt wird und ich auch persönlich oft zu denen referieren darf oder reden darf, weil es oft auch nicht verstanden wird. Aber ich glaube, Südtirol hat, ich fange mal ganz vorne an, Südtirol hat einmal 70% der Produktion wird genossenschaftlich vermarktet, das sind dann 12 Genossenschaften. Meistens sind es Dorfgenossenschaften. Das heißt, in jedem Weinbaudorf gibt es eine Genossenschaft in einem größeren Weinbaudorf. Natürlich dann im größten Weinbaudorf, was Eppan ist, gibt es 4. Aber schon sind den meisten gibt es eigentlich eine. Ne?
Ja.
Und Genossenschaften sind schon das Fundament auch von der Südtiroler Weinwirtschaft. Aber man befruchtet sich auch sehr gut gegenseitig. Das heißt, die Genossenschaften sind nicht riesig, wie es vielleicht in anderen Gebieten, in Italien vor allem ist. Es sind nicht riesen Kolosse, sondern meistens sind sie so zwischen, sagen wir mal, ja, 150 und Maximum 400, aber im Schnitt sind sie so 200 Hektar, 250 und im Anbau hat jeder Winzer einen Hektar im Schnitt. Nicht? Natürlich gibt es den mit 5, natürlich gibt es den mit 3000 Quadratmeter oder noch weniger. Und das sammelt man dann in der Genossenschaft. Und die Produzenten, also die Mitglieder in dem Moment, produzieren die Trauben und versuchen à la Perfektion ein Top-Traubenmaterial zu liefern, auch mit Raumweisung natürlich von den Agronomen und Kellermeistern und so weiter. Aber der Anbau draußen kann man schon behaupten, dass in Südtirol sehr penibel, sehr genau, sehr qualitätsorientiert und man versucht wirklich jede Parzelle wie ein Hausgarten fast zu pflegen. Und das ist schon, glaube ich, ein großer Vorteil, das die gemeinsame Stärke dann zu vereinen in der Genossenschaft. Und die Genossenschaft macht dann die Vermarktung, das Marketing, Vertrieb, Auftritt und so weiter. Das ist dann, und natürlich auch im Wein, das darf man nicht vergessen. Und wieso, was unterscheidet vielleicht einmal Südtiroler Genossenschaften von anderen Gebieten, die nicht so funktionieren? Also man kann nicht sagen, dass alle nicht funktionieren, das wäre übertrieben. Und ich glaube, es wird sich auch stark bemüht, immer mehr. Aber ich glaube, ein großer Vorteil ist sicherlich der, dass man eine Mischung noch haben, auch im Land. Das heißt, wir haben die 12 Genossenschaften. Wir haben auch über 30 Weingüter, also meistens traditionelle Familienweingüter, die die eigenen Flächen, aber auch Pacht oder Lieferanten verarbeiten. Historische Namen wie Hofstädter, Walch, Tiefenbrunner und so weiter, Lageder. Und die Mischung ist sehr gut. Und dann auch nochmal über 100 freie Weinbauern, die was dann ihre eigenen Flächen, aber auch manchmal auch was zukaufen, meistens aber die eigenen Flächen und verarbeiten und vinifizieren und verkaufen. Und ich glaube, die Mischung befruchtet sich einfach gegenseitig, weil sie nicht auf die Masse geht, sondern effektiv auf die Qualität. Wir haben eine gute Gemeinschaft, auch im Konsortium Südtirol-Wein, haben aber auch einen gesunden Wettbewerb Richtung Qualität. Und das, glaube ich, macht dann auch einen Unterschied. Und was auch einen großen Unterschied, glaube ich, ein bisschen macht, oder was in der Historie von Südtirol sicher drin ist bei den Genossenschaften, ist, dass man allgemein gelebt, also Genossenschaft leben wir in jedem Bereich. Sei es beim Apfel, was wichtig ist in Südtirol, sei es bei der Milch, sei es aber auch beim Wein. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die man hat, wenn man so klein ist, also so wirklich, wir haben die kleinstrukturiertesten Höfe wahrscheinlich in Europa noch. Und es geht dann nur, wenn du eigentlich ja, das Großteil genossenschaftlich machst, weil sonst funktioniert das nicht und das verstehen auch die meisten nicht. Mhm. Ja. Mhm. Noch eine Sache, dann schließe ich ab, weil ich über den auch gerne rede. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist sicher auch die Anlieferungspflicht, die sehr rigide auch eingehalten werden muss, was in anderen Regionen fast in Italien oft ein Riesenproblem ist. Weil wenn es dann läuft, dann werden die Trauben in jedem anderen verkauft oder selber vinifiziert, wo ein bisschen mehr drin ist. Mhm. Und wenn es nicht läuft, dann kriegen die ganzen scheißigen Genossenschaft und das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist wichtig. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben heuer vor einer Woche und jetzt heute muss ich noch weiter im Amt des Konsortiumpräsidenten nach Deutschland später, wo wir einen Film präsentieren über die Pioniere, also Wein in Südtirol. Wo kommt die Qualitätsrevolte her? Und da der Film handelt hauptsächlich über die Pioniere der 80er Jahre, Anfang 90er, 80er, 90er nach die großen Weinskandale. Und die haben schon Großes geleistet. Man muss sich denken, Südtirol kommt von 70% Vernatsch, aber Vernatsch in einer Menge, die was man sich heute unvorstellbar. Ich war erst schon von 50 Jahren Feier des Versuchszentrums Leinburg, wo die Referentin vom Versuch die ersten Mengenreduzierungsversuche präsentiert hat in den 80ern. Nicht? Und die macht dann, hat es auf Slides gezeigt, nicht? Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. So, wo man Vernatsch. Nach der Reduzierung waren ungefähr 350 Doppelzentner pro Hektar am Stock. Nicht? Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nicht? 350 Doppelzentner, heute sind wir auf 70, 80 im Schnitt. Nicht? Ja. Bei Vernatsch vielleicht ein bisschen über 100, weil die Sorte ja ein bisschen mehr ertragen kann. Mhm. Aber das ist unvorstellbar. Mein Vater sagt immer in die 70er in Penon, was eine ganz gute Weißweinlage auch ist, beim Wimmern im November hat es mehr Säure wie Zucker gehabt. Nicht? Und dann hast du gesagt, sagen wir, heute würden wir oft ein bisschen die Säure noch wollen, aber halt, ja, es ist schon gewaltig. Nicht?
Also sehr viel Entwicklung.
Ja. Absolut. Bevor wir vielleicht zur Geschichte kommen, nur ganz kurz, weil wir schon so in diesem Strukturthema drinnen sind. Erzähl mal ganz kurz, wie ist die Kellerei Kurtatsch selber strukturiert? Wie viele Winzerinnen und Winzer oder Weinbauern habt ihr, die an euch liefern und wie viele Hektar sind das ungefähr, nur damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt?
Ja, also wir sind ungefähr, es schwankt auch ein bisschen, aber sagen wir, die Mitgliederzahlen sind relativ konstant eigentlich in den Genossenschaften, aber 190 Hektar, 190 Mitglieder. Man hat eben einen Hektar im Schnitt, aber wie gesagt, auch bei uns nicht, von der Größte, was 7 Hektar hat, bis zum Kleinsten, was 1000 Quadratmeter hat, hat man eigentlich alles. Man hat den großen Vorteil da im Betrieb, wie schon gesagt, dass man ganz viel im Dorf selber hat.
Ja.
Und im Dorf selbst hat man die große Möglichkeit, eben die Höhen zu spielen. Die Weißen eben in der Höhe, von Müller-Thurgau bis Pinot Grigio oder Ruhländer in dem Moment, bis Weißburgunder, Sauvignon, dann aber auch Chardonnay und Gewürztraminer und natürlich auch dann die Roten, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Vernatsch und Lagrein. Und auf der anderen Talseite, eigentlich ausschließlich auf der anderen Talseite, dann den Blauburgunder.
Ah ja.
Also das kommt dann nicht.
Drüben.
Ja, der sitzt auf der einen Seite, dann in den Lagen Mazzone und Glen und fühlt sich da wohler. Und wir versuchen das schon eigentlich mittlerweile seit 30 Jahren ziemlich strikt einzuhalten und nicht nur Markttrends nachzulaufen. Ja. Also das ist schon etwas, was wichtig ist. Die Sorten-Lagen-Kombination ist die Basis einer guten Weinqualität. Und wenn die nicht vorhanden ist, dann wird es langfristig einfach schwierig.
Mhm. Und wie macht ihr das mit den Weinbauern, Weinbäuerinnen, Winzer, Winzerinnen, wenn ihr mit denen zusammenarbeitet? Weil du sagst, es ist wichtig, jetzt die richtige Rebsorte auf der richtigen Lage zu haben. Ist das dann was, was ihr auch pusht, wo ihr sagt, hey, das passt da vielleicht nicht perfekt, die Rebsorte, wie geht man das an? Mhm. Weil wenn du sagst, ich habe da jetzt meinen 1 Hektar Weingarten und du sagst mir dann, hey, statt Chardonnay wäre da vielleicht jetzt was anderes gescheit.
Ja, ich glaube, man muss schon, wir haben davor von Pionieren gesprochen, dass die wichtig waren, aber auch wichtig war einfach ein qualitätsorientiertes Auszahlungssystem. Und ich glaube, der Bauer, ich bin selber Weinbauer, auch Obstbauer. Der Bauer denkt halt auch an Geld nicht. Das ist halt ganz normal in der Wirtschaft und das soll auch so sein. Wir sind alles Unternehmer und dementsprechend muss es auch irgendwo unterm Strich muss was rauskommen. Und dann kann die Ideologie, die Tradition und so weiter, kann lang ein bisschen mithelfen, aber irgendwo muss auch jemand davon leben können. Und das ist auch ein Nachhaltigkeitsfaktor, der was natürlich sehr wichtig ist. Und ich glaube, wichtig und auch bei uns in der Kalerei Cordace ist effektiv, dass man qualitätsorientiert auszahlt und die Bauern kriegen je nach Qualität ausbezahlt. Und dann natürlich irgendwo auch je nach Sorte. Wenn die Sorte in die Lage passt, dann gibt es einen Lagenzuschlag. Wenn sie nicht reinpasst, dann gibt es keinen. Wenn wir draußen angebaut hat, kontrolliert ein Agronome, der betreut die Mitglieder mit einem digitalen Programm mittlerweile auch schon seit 10 Jahren im Feld. Es werden Fotos gemacht, es wird geschaut, wo wir ganz penibel sein, vor allem die letzten 3-4 Jahre. Ist das Auslaubmanagement, also dass man effektiv schaut, die Trauben zu beschatten, innen aber das Laub zu entfernen, außen das Deckblatt, sagen wir mal so, zu behalten, überhaupt in den warmen Zonen. Mittlerweile auch bei Rotwein. Früher war das absolut nicht gang und gäbe. Nicht? Also wenn man 10, 15 Jahre zurückgeht, dann waren Merlot und Cabernet waren total ausbleckt und waren den ganzen Sommer, den ganzen Herbst waren die Vollgas unter der Sonne. Und heute ist das was anderes. Man versucht, die Frische reinzuhalten, man versucht effektiv, das gut zu managen, ist aber nicht immer einfach, nicht? Weil du hast wieder mehr Probleme mit Pilzkrankheiten, wenn du in der Reife musst schauen. Und ja, auch das Auslauben selber ist aufwendiger, weil vorne das Blatt zu lassen, das ist fast fast eine Sisyphus-Arbeit. Du kannst mit der Maschine auch durchfahren und ist Auslaube, ist ja heute mechanisch kein Thema mehr. Aber ja, und das ist eine große Arbeit bei den Mitgliedern. Auch eine große Arbeit, wo wir viel investieren in den letzten Jahren, ist effektiv Weiterbildung. Mhm. Also viel wie möglich Kurse anzubieten, die Leute herzuholen, auch zu verkosten. Ja. Auch andere Regionen zu verkosten. Ich sage immer, die größte Herausforderung für uns Genossenschaften in Südtirol ist sicherlich auch die Weinkultur an die Basis zu kriegen. Und das ist, glaube ich, immer noch sehr schwierig. Es soll auch keiner persönlich nehmen, aber ich glaube, bei 200 Mitgliedern beschäftigen sich wahrscheinlich 20 mit Weinkultur. Und das ist ein bisschen wenig. Also langfristig mit momentan managt man das noch relativ gut mit Geld. Weil machst du das, kriegst du das, machst du das, machst du das. Aber das hört irgendwann dann ein bisschen auf, nicht? Weil sagen wir, die Motivation geht bis zu einem bestimmten Punkt. Nicht? Und da musst du auch, glaube ich, ein bisschen verstehen, was bewegt sich in der Weinwelt? Wieso bewegt sich das? Wieso sind andere Regionen sind auch geil? Sagen wir absolut. Es gibt coole Sachen. Wir haben bestimmte Vorteile, was andere nicht haben. Andere haben halt andere Vorteile. Und ich glaube, das muss man auch ein bisschen, man muss sich mit dem Thema schon beschäftigen. Nicht? Man muss kein Nerd werden, unbedingt. Nicht jedes Mitglied muss ein Weinfanat werden. Aber ein bisschen muss er sich auch damit beschäftigen, dass nicht seine Arbeit komplett fertig ist, oder wenigstens das Interesse nicht komplett fertig ist, weil die Traube in der Kellerei abgegeben ist. Ja.
Ja, sicher, weil wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich so weit drinnen bin, dass ich verstehe, was danach auch noch passiert und mich damit auseinandersetze, dann kann ich ja ganz anders Entscheidungen treffen, vorher schon im Weingarten, wo ich nicht euch fragen muss oder darauf warten muss, dass wer von euch sagt, aber das musst du jetzt so machen und da musst du aufpassen, wenn ich selber schon ein Gefühl dafür habe. Ne?
Ich glaube, wieso tue ich noch die Arbeiten auch im Weinberg? Weil man muss ja auch verstehen, wie die Weintrends funktionieren, weil halt im Wein macht man nicht im Keller. Im Keller kannst du noch da hängen, nicht sagen wir in Unterland. aber du musst ihn begleiten. Und aber die ganze Basis kommt von draußen und auch der Grundstein vom Wein kommt irgendwo von draußen. Und wenn ich weiß, okay, wir wollen Weine produzieren, die was frischer sein, die wollen Alkohol nicht so spürst. Mit Alkohol versuchen wir wirklich, die letzten Jahre sind wir im Schnitt sicherlich fast einen Grad unter die Werte, die was wir noch vor 5-6 Jahren gehabt haben. Und das alles eigentlich nur durch ein Anbaumanagement. Sei es die Laubwand niedriger, mehr im Laub, früher lesen, trotzdem versuchen reif zu sein. Und das ist schon ein bisschen Sisyphus-Arbeit, nicht? Weil du, wenn du bin auch jetzt mittlerweile nicht ganz der Jüngste. Und vor 20 Jahren haben wir bis zum bitteren Ende gezogen, den Traum. Ja, nicht? Also, boah, noch ein Tag und noch ein Tag und jetzt ist noch schon ein Wetter und jetzt lassen wir sein Auto raus und jetzt, yes, 22 Grad. Nicht? Ja, das ist geil. Aber halt, ja, das versucht man halt und das musst du Bauern auch, nicht? Du musst ihm das ja schon erklären. Das musst du mit Geld begleiten, weil früher hast du vielleicht je mehr Grad, je mehr Geld.
Ja, sicher.
Heute ist das nicht mehr so. Nicht? Heute geht es eher umgekehrt. Nicht? Wenn es zu viel und zu lang gezogen wird, dann zahlt er wieder drauf und das muss man halt da ja.
Und bei euch ist es wirklich genauso monetär geregelt. Das heißt, wenn irgendwelche überreifen Trauben geliefert werden, ist es einfach nicht die gleiche Qualität, dementsprechend
ist es Abzug. Ja, gibt es einen Abschlag und wie ist Auslaub? Also schon leis Auslaubmanagement kommt bis zu 2000 Hektar pro 2000 Euro pro Hektar Unterschied machen.
Ah, aber,
ja, ob ich das richtig gemacht oder nicht, das wird bewertet, da gibt es Punkte und ja, und in den richtigen Moment die Trauben geteilt oder nicht. Jetzt logisch, muss man schon sagen, nicht jetzt, also anschauen tun wir jeden Hektar, was wir haben, aber man ist nicht bei jedem gleich streng, nicht? Das muss man vielleicht schon sagen. Also man hat Basissegmente auch in so einem großen Betrieb.
Sicher.
Und da sagst du, okay, du musst deine Zehnten, also deine Kilo bringen, du musst auch ungefähr den Schnitt an Grad haben, das sollte so Ausgab sein, da gibt es auch ein bisschen mehr, okay. Aber nicht, dass du jetzt da ganz, ganz benebelt bist. Wenn du solche Produkte wie Merlot Brenntal, da wird es dann ganz genau nicht. Man muss dann schon passen. Weil sonst ist auch ein anderer Hektarerlös und da muss schon auf dem Punkt sein.
Ja, sicher.
Macht natürlich auch Sinn, ja.
Ja,
spannend.
Wir haben einmal so ein bisschen dieses ganze Strukturenthema diskutiert. Genau, was mich noch interessiert hätte. Du hast vorher gemeint, so 20 von den Winzerinnen und Winzer sind wirklich so hoch interessiert an diesem Thema Kultur, Weinkultur und so weiter und so fort.
Ja.
Wie viel Prozent besuchen ungefähr eure Weiterbildungen im Schnitt und was davon ist wirklich ein Muss und was ist ein Bonus obendrauf?
Ja, also Muss sind sicherlich zwei Sachen im Jahr, was relativ wenig ist, aber halt mal von der Erntebesprechung bis zur Vollversammlung, wo es auch um Weiterbildung geht, die zwei Sachen sind ein Muss.
Ja.
Dann hast du fakultativ viele Sachen, also Sachen zu Einsorten, Wundarmen, Rebschnitt, Simonit und Zirtsch, Auslaubsmanagement, wo wir viel Kurse gemacht haben. Dann natürlich die ganzen Pflanzenschutzthemen, die was ja alle Jahre ein bisschen variieren. Große Probleme, was wir auch gehabt haben, zur Goldgelben Vergilbung in den letzten Jahren, nicht? Was natürlich in Südtirol schon ein Riesenthema ist und was wir aber auch durch ein gutes Monitoring, nicht nur in der Kellerei Krotatsch, sondern südtirolweit, gut in den Griff haben. Wir haben auch das Glück, in Südtirol einen Südtiroler Beratungsring zu haben, der was eine riesen Apparatur ist für Obst und Wein, aber auch Sonderkulturen und das sehr, sehr gut auch macht. Vor allem die Beratung im Feld dann, aber das und mit den eigenen Agronomen mit funktioniert das eigentlich ganz gut. Und ja, wenn man jetzt nochmal zurück zu den Fragen, wenn man dann die kleinen Kurse macht, dann hast du meistens nicht zu große Gruppen, also meistens zwischen 10 und 20 Leute, also nicht mehr. Ich will nicht sagen, es kann man eben nicht gleich, aber oft ist es schon so, dass effektiv, es gibt einen Kern, der was öfter kommt und der, was halt weniger logisch kommen.
Ja, sicher.
Aber irgendwo ist es auch logisch, weil es einfach in der Natur ein bisschen liegt. Die meisten Südtiroler Betriebe sind auch Mischbetriebe.
Ja.
Also die meisten sind Obst- und Weinbauern. Dann oder Wein und Urlaub auf dem Bauernhof oder Wein und die gerne noch drei Tage arbeiten. Mhm. Und meistens ist es halt schon ein bisschen eine Mischung. Ja.
Ja.
Und wie macht sie das dann mit den Weinbauern, Weinbäuerinnen quasi im direkten Austausch vor Ort? Wie seid ihr da eingebunden in den ganzen Arbeitsprozess? Seid ihr da vor Ort ständig da? Gibt es da Leute von euch, die unterwegs sind und quasi im Weingarten stehen? Oder wie funktioniert das?
Ja, also der Agronom von uns ist im Weingarten, wird gerufen oder macht seine eigenen Runden und monitoriert dann mit einem Programm, das heißt Territorium Online, die einzelnen Parzellen und sagt dann, ja, da ist schon geteilt, da ist noch ist falsch ausgelaubt, da ist geschabigt, also Grünschnitt, richtig, der macht Wundarm und Schnitt. Bei Sonderlinien ist es mittlerweile Voraussetzung, auch Wundarm zu schneiden, um die Saftströme und so weiter richtig zu halten. Und ja, und monitoriert es und legt es dann fest, damit man auch irgendwo ein historisches Archiv hat. Nicht? Ja. Das ist ja dann auch eine Historie hinter deiner Weinparzelle und kannst das auch dann rückverfolgen. Im letzten Schritt dann, muss ich schon sagen, macht es der Kellermeister selber. Mhm. Also wenn er mal so Mitte Juli, Ende Juli ist, dann fängt sich der an zu bewegen, der tut das auch ganz gern. Nein, aber muss man schon. Er war bei uns vorher Vizekellermeister, der ist seit 22 Kellermeister im Betrieb, ja, und war davor Vizekellermeister und Agronom. Deswegen kennt er eigentlich, sage ich mal, ja, die Weinberg kennt er auswendig und das ist auch seine große Leidenschaft auch irgendwo, weil er von dem kommt. Und macht das auch ganz gut, aber zum Schluss eben die ganzen Mengeneinstellungen, wenn ich zu wimmern, was tut man? Also wir haben dann im Herbst, fährt anders dauernd die Runde. Nicht? Also er sowieso früh morgens um 7 ist der aus dem Haus im Herbst und macht die Runde. Fährt dann die Weinberg ab, um zu schauen, wie ist die Reife, was tun wir. Dann ist ein eigener, der was die Traubenproben holt und schaut, wie die Werte sind und so weiter. Aber meistens wird dann trotzdem gelesen laut Geschmack von Kellermeister. Nicht? Also die Werte sind schon auch wichtig, logischerweise, als Anhaltspunkt. Aber irgendwo ist das Traubenkosten, die Kerne anschauen, den Zustand, auch die Nerven vom Winzer.
Ja, gut.
Ja, also Herbst wie heuer gibt es dann auch so Gruppendynamiken. Nicht? Also in einem Dorf, wo mit 200 Leuten nicht, geht ja jeder mal ins Gasthaus. Und ja, und wenn es noch zu Regen kommt, dann wird es dann auch.
Wenn es ein bisschen.
Ja, ist so. Nicht? Wenn du das ganze Jahr daran arbeitest, dann hast du auch keine Lust, dass ein Herbst dann zusammenfällt. Nicht? Das ist schon klar. Nicht?
Ja, und du hast ja trotzdem 200 Weinbauern, die dann quasi alle eigentlich das machen sollen, was ihr sagt, und die dann selber trotzdem natürlich auch mit überlegen, was ja gut ist.
Nein, ist aber, ich glaube, jeder Weinbauer kennt ja seine Anlage am besten.
Sicher.
Ja. Logisch, oft muss ich ihnen schon ein bisschen nerven. Lernen auch, nicht? Weil logisch, jeder würde gerne gleich wie immer, nicht? Ist eh klar, nicht? Aber oft geht es halt nicht. Und oft, sage ich mal, braucht es halt noch ein bisschen, nicht, dass es auch reif ist. Und das siehst du oft vielleicht auch nicht, weil die Werte sind, gerade Blauburgunder ist da ein bisschen kapriziös auch, nicht? Wenn du sagst, okay, ja, wow, 20 Grad, Säure passt, ja super, kann man eigentlich auch immer, nicht? Aber wenn du noch kostest und wenn du die Kerne anschaust, dann sind sie noch grün und musst halt auch ein paar andere Parameter anschauen, ja.
Rein von der Strukturierung her, ist die Lese rein von den Winzerinnen und Winzern oder von den Weinbauern gemacht oder lest ihr mit eigenen Teams dann?
Na, Teams gibt es in Südtirol, sage ich mal, also wenn wir jetzt von Genossenschaften reden, sind die Teams die Familien, die was rausgehen.
Alles klar, das heißt, die machen das selber.
Ja. Danach, okay, der mit 5-6 Hektar wird auch ein paar Erntehelfer haben, klarerweise. Nicht? Der Obstbauer wird die Erntehelfer vielleicht da haben, weil er zugleich Äpfel zu glauben hat und sie dann da braucht. Aber meistens, wenn wir in Südtirol von Erntehelfer reden, dann sind es zwei Typen, die was halt irgendwo da haben.
Keine so eine Familie.
Ja, aber halt sagen wir, ist halt so. Und der große Vorteil auch mittlerweile ist schon ein bisschen, in Italien gibt es so ein Gerichtsurteil, dass die Weinlese als traditionelle Arbeit anerkannt wurde. Und das dürfen jetzt Familienmitglieder, aber auch Freunde der Familie dürfen diese Tätigkeit ausüben. Nicht? Sage ich mal, natürlich unentgeltlich, ist klar, aber die dürfen mithelfen, ohne dann auch geahndet zu werden. Und das ist schon eine Hilfe, weil schon gerade der große Vorteil für Südtirol, auch für die Genossenschaften, ist die Schlagkraft. Weil du kannst effektiv in den letzten Tagen noch ausnutzen von schönem Wetter und kannst dann eine ganze Gruppe, kann man die Cousinen, kann man die Onkeln, kann man alle ein bisschen helfen. Und meistens die Trauben sind ja effektiv, werden im Weinberg selektioniert. Also wir haben einige auch mal sortiertische, automatische Maschinen und so weiter. Aber eigentlich im Großen und Ganzen, die grobe Arbeit, wird alles im Weinberg gemacht. Schon davor, aber auch dann bei der Weinlese. Und dann brauchst du schon Leute, die es verstehen oder auch wissen, was sie da tun.
Ja, sicher.
Ja.
Und Lesezeitpunkt gibt es dann aber ihr vor, so wie ich es jetzt verstanden habe.
Ja, Lesezeitpunkt geben wir vor, absolut. Ja. Also bei so Sachen sowieso, also wie Merlot Brenntal oder andere Sachen, das sind preist man bei uns im Volksmund Sonderlinien. Nicht?
Ja, okay.
Meistens kriegst du einen, garantierten Extrapreis dafür, denn was du eigentlich schon festlegst, so viel Lobbyzentner musst du produzieren, so sind die Anforderungen. Mhm. Auch die ganzen ökologischen Maßnahmen, die was du treffen musst, bei den Linien auch. Und und dann ist auch der Erntezeitpunkt effektiv von der Genossenschaft von Kellermeister festgelegt. Mhm. Und bei anderen, wenn wir von normalen Linien sprechen, dann gibt es ein sogenanntes Erntefenster.
Okay.
Ja,
okay.
Also das heißt, ja, der Kellermeister schickt am Freitag das Ernteprogramm für nächste Woche raus und sagt Montag, Dienstag, Mittwoch, keine Ahnung, ist Chardonnay in den Höhen. Die Doppelzentner und so weiter dürfen gelesen werden und so weiter.
Alles klar. Mhm. Ja gut, wir wissen von unserer letzten Genossenschaftsfolge, dass die Lese in einer Genossenschaft, in einer Kellerei einfach einmal eine monströse logistische Leistung ist. Allem voran, dass da alles irgendwie funktioniert. Ich meine, ich will mir es gar nicht vorstellen. Wie das ist. Von den Teams her, also wie ist das bei euch intern organisiert? Ist der Kellermeister dann da und hat dann sein Team und das wird dann alles einfach von ihm aus quasi strukturiert?
Ja, also ich glaube, Südtirol, das soll jetzt nicht eingebildet klingen vielleicht, aber die Kellermeister selber, das heißt schon sehr gefordert, auch technisch, weil sie ja unglaubliche verschiedene Arten von Sorten haben, was vielleicht in anderen Gebieten sagst, haben sie 2, 3, 4, nicht?
Ja.
Bei uns haben sie 20.
Mhm.
Dann bei uns macht er, wir haben ein Softprojekt, Flying, was wir mit Groß und Groß machen.
Yes.
Und dann hebt es da schon einmal vor Ferragosto, also vor Mitte August, fängt schon da mal an. Mhm.
Ja.
Dann geht es weiter mit dem Sekt. Dann geht es zu den ganzen Weißen, dann geht es zu Blauburgunder, zu Bordeaux-Sorten, zu Süßwein zum Schluss. Und irgendwo musst du jedes Genre musst du irgendwo auch beherrschen.
Mhm.
Und das ist schon etwas, wo du sagst, schwierig. Nicht?
Mhm.
Und das macht unsere Kellermeister schon ein bisschen aus, weil sie effektiv von jeder Art von Weinproduktion auch gut sein müssen, weil sonst funktioniert es. Die können nicht nur eine Sache, die können eigentlich die ganze Palette ein bisschen. Nicht? Und das ist einmal eins und danach ist der Kopf schon der Kellermeister.
Ja.
Was aber in den letzten 10, 15 Jahren noch mehr einzugehalten hat wie früher, weil früher war der Kellermeister alles Könner, der musste sogar Vertrieb machen, Marketing, Keller, Anbau, Überzeugungsarbeit im Anbau, nicht so historische Figuren wie der Hans Derzer zum Beispiel, die haben ja ganze Kulturkämpfe mit den Bauern müssen überdauern, nicht? Weil das war ja ein Frevel, Traum auf den Boden zu schneiden.
Ja, ja.
Das war ja Katastrophe. Ja,
ganz schwierig, ja.
Ich habe einen Spruch von einem guten Freund, der sagt immer, seine Mutter hat immer gesagt, ja, wenn wir sie nicht einschneiden, straft uns der Kellermeister und wenn wir sie runterschneiden, hat der Herrgott. Nicht?
Ja, ja.
Und irgendwo ist das schwierig. Nicht? Aber ja, nochmal zurück. Und das startet dann beim Kellermeister. Er hat sein Stammteam, der was immer das Kellerteam ist. Nicht? Das sind bei uns 4 Leute.
Ja.
Zwei Weißwein, 2 Rotwein, das ist bei uns ein bisschen Trend.
Mhm.
Und dann kommen die ganzen Praktikanten und Stage noch dazu, die was je nachdem 2, 3 sind für den Herbst. Und dann kommen noch für die einfachen Arbeiten noch mal 1, 2 Leute dazu, die was dann gradieren, die was Kisten putzen, die was die Fässer putzen, die was halt sowas machen.
Ja.
Und das geht noch relativ ratzifatzi. Jetzt heuer extrem, sowas wie heuer haben wir nie erlebt, glaube ich. Also ich glaube, in 3 Wochen war alles um.
In 3 Wochen?
Ja, ja. Und normal 2 Monate.
Ja.
Aber heuer, heuer war das unglaublich. Wir waren extrem früh dran und dann kommt alles zugleich. Also wir haben einen Tag gehabt, da waren 2.500 Zenten, die was reinkommen, was für uns extrem ist. Nicht, also in einem Tag kriegst du 15-20% der Jahresernte rein und das kannst du dir fast nicht vorstellen. Nicht? Dann bist du da bis 3, 4 Uhr morgens, ja, und musst schauen, die Sachen zu regeln, und den nächsten Tag geht es wieder weiter, weil es wieder zu regnen kommt, und du musst schauen, wo sind die Fässer Platz, wie geht das, mhm, weil die anderen haben noch nicht fertig geworden, dann kommst du schon ins nächste rein, und weil normalerweise hast du in Südtirol schon eine gute Möglichkeit, weil du kannst, ja, es wird immer schwieriger mit dem Klimawandel, aber wenn du früher hast Magari vernatscht und Blauburgunder fertig gegoren gehabt und, mhm, die Tank waren dann frei für den Merlot und für den Cabernet. Mhm. Und jetzt hat der Blauburgunder vielleicht erst 2 Tage gegoren und danach brauchst du den Platz schon für den Cabernet, weil, ja, der eigentlich auch schon rein zu tun, mhm, ist, oder für den Merlot. Und das wird immer, das wird schon schwierig. Also, mhm, sagen wir, ist in so Jahren wie heuer schwierig. Aber technisch gesehen muss man sagen, dass unsere Betriebe in den letzten 20 Jahren alle sehr, sehr gut investiert haben, gute Strukturen stehen haben. Natürlich mal mit neuen Herausforderungen. Früher waren es die Größe, heuer jetzt sind es die kleinen Fässer, um, mhm, Einzelausbauten zu machen. Mhm. Und ja, und das macht schon einen Unterschied. Was auch sehr hilft und was eine neue Sache ist, was in den Genossenschaften nicht Standard war, sind die Kühlzellen nicht. Also, mhm, Kühlzellen helfen logistisch extrem.
Ja.
Und dadurch, dass man sowieso alles mit Kisten lesen, funktioniert das gut, mhm, und man hat einfach mehr Luft, das zusammenzustellen.
Jetzt haben wir schon sehr viel über die Strukturen der Kellerei Kurtatsch gesprochen. Übrigens, du sagst Kurtatsch, gell?
Kurtatsch, ja.
Okay, passt. Ich werde also das versuchen.
Kurtatsch.
ja. Ein Thema, das wir noch nicht so ganz angesprochen haben, ist das Thema biologische und, ja, biodynamische Arbeit. Wie relevant ist das bei euch? Was hat das für einen Stellenwert und wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren?
Ja, wie relevant ist das? Und, also, wir haben natürlich alle Typen von Anbau, mhm, im Betrieb. Biologisch, biodynamisch, aber auch integriert, mhm, mittlerweile alles, auch nachhaltig zertifiziert. Das heißt in Italien SQNPI, also relativ schier, also Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, wenn man es ganz, mhm, genau, okay, nimmt. Also die Tiroler sagen Schkumpi. Aber ja, sehe ich mittlerweile alles. Aber sonst haben wir eigentlich, wie gesagt, jede Anbauart, muss dazu sagen, wir wirken da nicht mit Druck ein, mhm, dass jemand umstellen muss oder irgendwas auf biologisch. Natürlich, wenn er es macht, gut. Mhm. Aber wir wissen auch, und das weiß ich auch selber aus Erfahrung, weil ich auch Obst- und Weinbauer bin, dass es sehr schwierig ist. Mhm. Also das heißt, wenn du Mischbetriebe hast, dann musst du den ganzen Betrieb umstellen,
ja,
auch den Obstbau. Und das ist mittlerweile extrem schwierig, weil der Obstbau mit den ganzen Pilzkrankheiten, aber auch mit den neuen Schädlingen, was wir haben, ob das die marmorierte Baumwanze ist oder andere, fast nicht mehr wirtschaftlich produziert werden kann, auch im Verkauf kriegst du die Preise nicht für die Äpfel, was du brauchen würdest, ja, um wirtschaftlich zu sein. Und dann wird es schwierig, nicht? Also dann wird es wirklich schwierig. Und durch das, dass alles Mischbetriebe sein, ist es halt, ja, oder viel Mischbetriebe sein, dann ist es halt relativ, sagen wir, die Quote ist gering. Also wir sind ungefähr bei 10-15%, so, okay, biologisch, biodynamisch, ja.
Alles klar. Dann der Obstbau als limitierender Faktor,
ja,
macht natürlich Sinn, hätte ich aber nicht als erstes dran gedacht, natürlich.
Ja, also sagen wir, da denkt keiner dran,
ja.
Aber das ist halt einer für die großen Hemmschwellen umzustellen. Ja, natürlich viele andere Sachen auch,
ja,
aber Ding haben wir eh schon, sagen wir mal Herbizidverzicht, dann Einsorten, was auch Biodiversitätsförderung, die ganzen Geschichten machen wir auch und werden, ja, auch bewertet, mhm, und sein auch Pflicht und kriegen auch wieder bezahlt, sagen wir mal so, ja, wenn, ja, wenn die Faktoren gemacht werden. Aber das Umstellen selber ist nicht verpflichtend, nein.
Alles klar.
Weil das heißt, wenn ich jetzt biologisch arbeite, kriege ich dann für das auch mehr Zeit oder geht es dann wirklich eher um,
ja,
die Einzelfaktoren?
Ja, also ich kriege ein paar bestimmte Sorten, wo separat abgefüllt wird, die Sorte, kriege ich mehr bezahlt,
ja, okay,
ziemlich mehr. Also sagen wir, ja, 5.000 Euro pro Hektar circa.
Mm, mm.
Was ich mehr, okay, bekomme für biologische schon Produktion.
Vor allem
bei Babys und so weiter. Mhm. Weil bei Babys, wir haben ziemlich einen, ja, für eine Genossenschaft hohen Anteil an Babys,
mhm,
weil da wir im Dorf ein paar Pioniere auch gehabt haben, die wir schon vor 10, 15 Jahren das angebaut haben. Und Südtirol allgemein schon relativ im Italien-Schnitt eine hohe Bier, halt Biwi, eine Umbaufläche hat, ja, auch tolle Pioniere, wie Thomas Niedermayer, yes, aber auch andere. Und ja, und wir haben gesagt, okay, wenn, dann füllen wir es aber auch separat an, mhm, und machen wir mittlerweile in so einem Flying Fits daraus. Mhm. Und dann soll das auch biologisch sein. Und was wir nicht wollten, ist, dass ein Biwi eine Ausrede wird, ja, weniger zu arbeiten. Wie soll das erklärt? Also wenn ich eine super Lage habe für ein Cabernet zum Beispiel, mhm, und die ist extrem steil, die muss ich mit dem Schlauchzug spritzen, und dann sagt der Bauer, ja, ich tue aber ein Biwi rein und will auch gleich viel. Das wollten wir eigentlich vermeiden. Mhm. Also wenn, dann soll das biologisch produziert sein und da, mhm, in die Flasche kommen. Dann hat es für uns auch einen Sinn.
Ja.
Aber nur zu sagen, ja, es wird jetzt rein, damit die einfach ja, weniger Arbeit haben, das soll jetzt eigentlich nicht, mhm, sein.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte der Kellerei. Mhm. Wir haben ja vorher ganz kurz angesprochen, dass es jetzt 125 Jahre, ja, Kellerei Kurtatsch,
ja,
sechs, liebe Mimi.
Bravo, sehr gut.
Kellerei Kurtatsch gibt 1900 gegründet.
1900, ja, am 13. Mai. Mhm. Von, ja, 40 Bauern vom Dorf, mhm, aus der Notwendigkeit heraus, unter dem Reifeisen-Gedanken, mhm, was einer nicht kann, schaffen mehrere. Und muss dazu sagen, auch damals schon in einer Krise des, mhm, Weinbaus, wo die Händler natürlich die Preise gedrückt haben und die Genossenschaft wurde gegründet, um einen Gegenpol zu geben an die Weinhändler und die Preise zu stabilisieren. Das war eigentlich, mhm, eigentlich, ja, der Grund, wieso die Genossenschaften gegründet worden sind. Mhm. Ja.
Und wie hat sich das entwickelt dann?
Ja, also wenn man die Kellerei, wo ist dann 1900 im Ansitz Freidenfeld gegründet worden, blieb dann dort, ja, 25 Jahre lang, also bis 1925, und das war, ja, sagen wir, überhaupt die ersten 45 Jahre waren extrem schwierig, ereignisreich und schwierig. Nicht? Das heißt einmal 1900, dann kommt langsam Reblaus, mhm, dann kommt die Piranha-Spra und der Idiom rein, die Ernten vernichtet plus minus, mhm, nicht? Und dann hat man das wieder aufgefangen, hat ein bisschen das Glück gehabt, in Südtirol schon durch San Michele und Erzherzog Johann. Also wenn man da runterschaut, 20 Kilometer weit unten ist das Versuchszentrum San Michele, mhm, in Mutmach. Und das war eines der ersten Versuchszentren, wo auch Erzherzog Johann eben die ganzen neuen Sorten gebracht hat, aber auch die neuen Techniken und auch die Veredelung. Mhm. Also Südtirol war relativ früh auch dann schon ein bisschen gewappnet mit ja, amerikanischen Unterlagen, ja, und so weiter. Mhm. Und bei der Reblaus ging es dann. Dann haben wir das gehabt und danach kommt eigentlich der Erste Weltkrieg, mhm, und Südtirol wird ja dann beim Vertrag von Versailles, mal ein bisschen Geschichtsunterricht, ja, geht dann von Österreich weg, von, mhm, den Habsburger weg, kommt zu Italien, wird zu Italien geschenkt auf gut Deutsch und hat dann schon ein großes Marktproblem, weil wir waren immer Rotweinlieferanten der Habsburger, mhm, also für die Österreicher, mhm, und kommen dann in ein komplettes Rotweinland. Nicht? Das heißt, wir, mhm, kriegen den Wein immer weg. Mhm. Dann gibt es schon ein paar Sonderverträge, auch, wo man dann trotzdem exportieren hat können, aber die Grenzen waren dann doch beschlossen. Kommen dann faschistische Regierungen, mhm, und der Ansitz Freidenfeld, jetzt komme ich zur Kellerei, der war im Besitz der Gemeinde, ist er heute noch, mhm, und wir waren in Miete, mhm, durften aber dann nicht mehr reinbleiben, weil die faschistische Regierung, das war ja kein deutscher Bürgermeister, sondern ein Italiener, uns ja irgendwo rausgeschmissen hat. Dann hat man da, den, wo wir jetzt sind, die Grundstücke angekauft und die Kellerei dort gebaut. Okay. Und dann hat man sich da stark verschuldet. 28 kommt dann der Börsencrash am, mhm, 24. Oktober und die Kellerei kann die Kredite nicht mehr bedienen und wird dann liquidiert. Mhm. Und die damaligen Verwalter haben dann die Hälfte ihrer Besitztümer verloren. Mhm. Auch der Baron vom Dorf, der Baron Wiedmann, was eine prägende Figur war. Mhm. Dann mit Sonderbeiträgen wieder von Rom und Beziehungen, was man sich halt versucht hat aufzubauen, zu Mussolini direkt, hat man dann 33 einen Sonderbeitrag bekommen und dementsprechend wieder neu gegründet und die Kellerei dann wieder weiter betrieben. Mhm. Ja. Ja, dann kommt die Optionszeit, weil die Südtiroler sich entscheiden können, ob sie heim ins Reich gehen oder ob sie bei Italien bleiben. Und dann spaltet sich wieder die Kellerei, Verwaltungsrat dann bricht der Zweite Weltkrieg aus und dann fängt es eigentlich wieder von vorne an. Und dann kommt eigentlich, was passiert dann, so wie in ganz Europa, kommt eigentlich die Zeit nach dem Krieg, nach dem Hunger, die Produktion an Lebensmitteln, aber auch an Wein, Massen, ja. immer mehr. Und so passiert es auch in Südtirol, nicht? Fornage, größere Fornage, größere Klone, Kunstdünger, Doppelzentner, Export hauptsächlich nach Österreich und Deutschland und auch in die Schweiz. Mengen. Und irgendwann bricht dann der Bogen an und dann fängt eigentlich so die Qualitätsrevolte an und so auch in der Kellerei Cottage. Mit einem symbolischen Jahr, was bei uns 88 war, was der erste Cabernet Sauvignon Freienfeld war. Mhm. Und da beginnt dann langsam die Umstellung von 70-80% Fornage auf auch da am Anfang der Merlot Cabernet, aber auch die ganzen Weißen dann in den höheren Lagen und dann geht es da weiter. Und macht dann die 30, 40 Jahre, wo wir jetzt eigentlich stehen, ja.
Sehr gut, vielen Dank für diesen ersten Überblick.
Ja.
Was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist alles ab 88. Wie ist es weitergegangen?
Ja, wie gesagt, ab 88 dann der Freienfeld. Und dann erkennt man eigentlich, dass vor allem in den warmen Zonen auch sehr gut Bordeaux-Sorten gedeihen können. Wird dann gleich schon prämiert, sage ich mal, von Gambero Rosso. Das war damals eine Revolution. Die ersten Weinführer und so weiter, die drei Gläser, die famosen. Und unser Cabernet Freienfeld war dann einer der ersten Südtiroler Weine, der was auch die drei Gläser bekommen hat. Und kann man sich heute auch nicht mehr so vorstellen. Das ist heute sind es, glaube ich, 6-27 im Jahr. Drei Gläser, damals waren es 4 Weine. Und dann einer von den 4 zu sein und dann noch mit einem Cabernet, das war natürlich wichtig. Oder war eine Revolution, sagen wir mal so. Dann mit 95 kommt Merlot Brenntal und unser Fornage für die ältesten Reben Sonntaler und dann halt auch neuere Projekte mit Amos, Soma zum Jubiläum, aber auch danach die ganzen Lagenweine. Und Lagenwein ist schon ein Thema, was wir als Kellerei, sage ich mal, sehr, sehr stark spüren und was in unserem DNA ist, was auch unser Gebiet uns ermöglicht, gut zu leben, weil wir sind wahrscheinlich die Genossenschaft, die am meisten Lagenweine keltert. Und da haben wir jetzt den großen Vorteil auch, dass die Lagen, oder in Italien sagt man UGA, Unione Geografica Aggiuntiva, also zusätzliche Lagenangabe am Etikett, auch gesetzlich verankert sind. Also wir hatten 24, mit der Ernte 24, die größte DOC Änderung, seit eigentlich wir die DOC haben, haben wir heuer 50 Jahre gefeiert, also seit 75 haben wir die DOC und haben jetzt die Lagen im Disziplinare, also in der Gesetzgebung verankert und das ist für uns als Betrieb sehr wichtig, weil wir 9 Lagenweine machen und die am Etikett führen und die jetzt auch mit diesem famosen Piktogramm auch kennzeichnen dürfen. Ja.
Also jetzt die offiziellen Lagenweine.
Ja, und das ist für uns schon sehr wichtig und wie gesagt, du gibst halt auch dem Konsument, dem Endkonsument eine Sicherheit mehr dazu.
Ja
sicher.
Erstens mal die Verortung, also du weißt, wo es herkommt. Heute will ja jeder wissen, wo jetzt Schnitzel herkommt, von welcher Kuh und dementsprechend geht es auch beim Weingut. Und durch eine Sortenlagenkombination, die Önologen und Agronomen sich nicht nur gedacht haben, sondern auch über Jahrzehnte Erfahrung begründen können, wieso diese Lage, diese Sorte in dieser Lage ideal ist. Mhm. Weil es darf nicht jede Sorte den Lagennamen tragen, sondern oft nur eine, oft auch bis zu 5, aber meistens auch eine. Da im Dorf haben wir uns eher für die Variante 1 bis 3 entschieden, okay, pro Lage. Und das ist schon ideal, weil du hast in Südtirol ein bisschen oft auch, ja, DOC Südtirol kannst du mit jeder Sorte überall machen. Nicht? Mhm. Das heißt, du kannst auf 800 Meter theoretisch ein Cabernet setzen und das, ja, ist immer noch DOC Südtirol Cabernet. Ja, kommt halt aus Südtirol. Ja. Und du kannst auch in Brenntal einen Kärner setzen oder einen Silvaner.
Ja.
Wird aber wahrscheinlich nicht gerade gut werden.
Richtig. Denke
ich mal. Und, ja, und das stellst du jetzt mit der Lage, sage ich mal, aus, mhm, weil da kannst du sicher sein, wenn das Lagenpiktogramm am Etikett ist, dass sich schon jemand ein bisschen was gedacht hat, wieso, mhm, diese Sorte in dieser Lage ist. Erträge werden auch nochmal reduziert, mhm, auch wenn das schon per se gemacht wird, muss ich auch sagen, weil auch bei uns in der Genossenschaft gibt es interne DOCs, mhm, die was nochmal die Menge sowieso schon reduzieren.
Ja. Wie viel, ja, reduziert worden ist es? Oder wie viel?
25%.
25%.
Also ein Lagenbräu, ja, muss 25% weniger, mhm, Produktion haben wie die normale DOC.
Mhm, mh,
mh. Ja.
Wie ist es den Winzerinnen und Winzern gegangen damit, also den Weinbauern und Weinbäuerinnen gegangen damit, diese Umstellung?
Auf die Lagenweine.
Und auf die Reduktion. Also das ist bei euch ohnehin im Vorhinein auch schon so gewesen.
Ja, also die Winzer haben das fast gar nicht gemacht, mhm, weil man eigentlich die Mengen haben. Wir haben schon so ein internes Produktionsmanagement eigentlich schon seit, ja, 12 Jahren,
okay,
offiziell. Mhm. Die kriegen, da sitzen wir jetzt zusammen.
Mhm.
Und dann sagt man, okay, diese Anlage kommt für diese Produktion, dieser Weinberg produziert das, mhm, und der hat dann die Vorgaben, wie das zu machen ist und wie viel Doppelzentner pro Hektar zu produzieren sein.
Alles klar.
Und dementsprechend ist beim Lagenwein immer schon reduziert worden. Also, mhm, sind wir heute schon immer bei 70, 80 Doppelzentner, also nicht mehr.
Okay, na gut.
Wenn ihr das jetzt im Vorfeld so vorgibt, die Lage für den Wein, die Lage, ja, für den Wein, was macht ihr, wenn die Qualität nicht dem entspricht, was ihr euch erwartet habt? Weil es ist ja natürlich schwierig, ja, wenn ich jetzt einem Weinbauern verspreche, hey, du kriegst, hm, dieses und jenes, und dann sagst du ihm am Schluss, hey, passt mir eigentlich qualitativ nicht rein.
Ja, das wird schon auch ein bisschen vertraglich festgehalten,
ja,
muss man schon sagen. Also die Vorgaben da ist, ist, aber ich sage immer, man muss, das Jahr ist, wie es ist, und oft einmal geht es halt auch nicht. Nicht? Mhm. Wir hatten 2024 wirklich für die Roten war es unmöglich,
mhm,
weil es hat auch ab 5. Oktober als Leihregen,
mhm,
und das kannst du vergessen. Nicht? Also, mhm, das wird nicht das, was du haben willst. Nicht?
Mhm.
Und dann natürlich oft gibt es die Jahre nicht, aber danach muss man schon schauen, auch gemeinsam vorher, dass man es ins Ziel kriegt. Nicht?
Mhm.
Also, wir müssen schauen, dass wir im Weinberg effektiv über die Linie kriegen und das gemeinsam. Mhm. Du musst halt früh genug dran sein, weil es bringt relativ wenig, wenn er mal da ist mit den Trauben, dass er mal angeschnitten, ja, sein, ja, ist der Spaß. Nicht? Aber und da investieren wir schon viel Zeit und, mhm, viel Energie. Aber wenn es halt nicht geht, geht es halt nicht. Nicht? Ja. Also sagen wir jetzt, da hat es auch seine Konsequenzen und hängt einfach davon ab, ist das Wetter schuld oder ist der Raumbau selber schuld?
Mhm.
Und das nimmt dann Einfluss auf den Auszahlungspreis.
Mhm. Ja. Mhm. Weil das heißt, wenn das Wetter schuld ist, quasi, dann schaut es, ja, dass ihr gemeinsam eine Lösung findet,
genau,
wie man da über,
genau,
das Jahr irgendwie gemeinsam, ja, drüber kommt.
Ja.
Wenn der Anbau schuld ist, ja, muss man halt schauen, weil,
ja,
dann muss das verändern.
Man muss sich ja allem immer im Klaren sein, das wird ja oft vergessen, die Genossenschaft ist ja nicht gewinnorientiert. Mhm. Nicht? Das heißt, alles, was erwirtschaftet wird, abzüglich von Abschreibungen, Personal, Vertrieb, keine Ahnung, bleibt ein Topf über.
Mhm.
Und das ist die Auszahlungssumme an die Mitglieder.
Mhm.
Und die Auszahlungssumme wird dann im besten, ja, Wissen und Gewissen und auch, was sie ausgemacht haben vorher, aufteilt, nicht? Je nach Sorte, je nach Gradation, je nach Lage, je nach Qualitätsstufe, wo du drin bist, je nach Anbauart, je nach ökologischen Maßnahmen, was du getroffen hast und so weiter und so fort. Und das ist dann dein Preis, den was du dann kriegst.
Mhm.
Ja.
Was mich jetzt auch noch interessieren würde, als Kellerei habt ihr ja alles Mögliche an Investitionen zu tätigen. Wir sitzen da jetzt in einem sehr, sehr schönen Gebäude, mhm, das relativ neu wirkt.
Ja.
Wann habt ihr denn das erbaut und wie wird das Ganze dann, mhm, entschieden? Wann, mhm, wird so ein neues Gebäude gebaut oder was wird angeschafft im Keller und so weiter und so fort?
Ja.
Weil du gerade gemeint hast, das ist ja nicht gewinnorientiert.
Ja.
Und irgendwie musst du es ja trotzdem rechtfertigen von deinen ganzen Mitgliedern, genau, was du jetzt investierst, ja, und was nicht.
Ja, also die Verwaltung, also zum Gebäude vielleicht selber, das Gebäude ist nach dem ersten Lockdown 2020 im Juni eröffnet worden und nach ungefähr 1,5 Jahren Bauzeit. Für uns sehr wichtig mittlerweile, weil es einfach ein Aushängeschild da von Betrieb ist. Wir haben sehr viel Hospitality, wir haben viel Führungen, wir machen Weinexpeditionen, Kellerführungen, Verkostungen, vermieten die Location. Also funktioniert wirklich gut,
ja,
und ist auch ja, mittlerweile, wie gesagt, ein Imagefaktor geworden, das Gebäude selber. Gebäude wurde dann entwickelt, das Terroir wieder zu spiegeln. Deswegen auch die Felsfassade, den Dolomitfels, da was eigentlich die Felswände daneben widerspiegeln soll und auch das, was wir dann im Barrikkeller sehen. Und irgendwo das Dolomitgestein ist dann überall vorhanden, auf die Decken, auf die Stufen, überall, wo wir sind. Und überall, wo ich rausschaue, immer die Lagen im Hintergrund und den Wein im Vordergrund. Also ich sehe dann nach Brenntal, nach Mazon und nach Glen und ist dann auf die Fenster gekennzeichnet. Und ja, wie entscheide ich das? Ja, bei uns war das ein längerer Prozess, muss ich schon sagen, weil wir dürfen den Betrieb als Obmann 2014 übernehmen, ne? Und war eine andere Zeit, war ein anderer Betrieb, hat damals 5 Millionen Umsatz gemacht, heute machen wir 12 und ungefähr mit dieselben Flächen, also nur durch die Wertsteigerung irgendwo im Produkt. Und ja, und da musst du in deine Leute, wenn du auch nicht der Beste bist beim Auszahlen, weil du hast ja immer eine Konkurrenz. Irgendwo, die Angenossen zahlen besser aus, die anderen zahlen mehr, die anderen zahlen weniger, hin und her, ja, okay. Und dann musst du sagen, ja, wieso? Ja, weil die anderen halt den Wein besser verkaufen wie mir und so weiter und so fort, ja. Aber, und dann musst du das in die Leute schon, also wenn du Investitionen machst, dann brauchst du einen bestimmten Businessplan, du brauchst eine bestimmte Vision, wo willst du hin, erreichst du die Ziele, erreichst du nicht. Und wir haben das immer so ein bisschen gekannt gehabt, wir haben ein Projekt gehabt, das hat Kellerei 2020 reisen und dann jetzt am Rhein, was bis 2027 geht und hoffentlich werden wir in Zukunft dann sagen, was halt bis 37 geht oder sowas. Und da legen wir eigentlich ganz klar in der Vollversammlung fest, wo wir hinwollen. Und wir hatten dann die Ziele eigentlich relativ gut erreicht, die Jahre, und haben dann ja auch gut erklären können in der Vollversammlung 19, wie wo wir hinwollen und wieso und was wir bauen, was wir brauchen, damit wir überhaupt weiter wirtschaften können, damit es uns in 10, 15, 20 Jahren auch noch gibt. Und das haben wir dann recht gut erklärt, waren aber auch immer sehr, sehr strikt, was die Baukosten anbelangen. Das muss man schon sagen. Also wir hatten da ein paar Fälle vorher vielleicht bei anderen, was dann übers Budget gezogen haben und das auch nicht in der Vollversammlung vielleicht immer ganz,
ganz
egal. Und da waren wir schon sehr strikt. Also wir haben nach jedem Bauabschnitt, nach jeder Decke, haben wir auf Null Euro gerechnet. Wo sind wir, wo stehen wir, sind wir im Budget, sind wir nicht. Und das haben wir eigentlich dann bis zum Schluss sehr gut eingehalten. Haben wir auch gut erklären können, dass die, wo wir jetzt sind, weil der Bau selber ist eigentlich nicht für das gemacht worden, wo wir jetzt da sitzen, sondern hauptsächlich für Logistik, Weinlagerung, Flaschenlagerung, auch technische Gebilde. Das mussten wir, weil sonst hätten wir nicht mehr arbeiten können. Und oben, das war ein bisschen so ein Zuckerle, nicht? Mittlerweile ist das oben natürlich als Aushängeschild.
Ja,
aber das siehst du auch und das bringt auch Geld. Und das konnte man eigentlich relativ gut erklären mit einem Businessplan, dass wenn wir 30% mehr Umsatz im Detail machen, dass es auch sich allein abzahlt, das obere.
Ja.
Und mittlerweile ist es ziemlich mehr geworden und zahlt sich auch ab und hat mehr positiven Einfluss gebracht, wie ich persönlich eigentlich gemeint habe. Also ich habe schon gemeint, dass es bringt, aber dass es nicht so viel bringt, wie es halt eigentlich mitgebracht hat. Ja, schon für mich selber war das damals schon beeindruckend. Ich muss schon sagen, wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass man die große Corona-Schwungwelle mitnehmen haben können.
Ja,
und das hat geholfen. Weil davor ist ja alles depressiv, weil Massimo gewesen, nicht? Mhm. Also, und wir haben genau eröffnet, bei der erste Lockdown fertig war.
Mhm. Ja.
Und dann haben die Leute raus und ja, das Geld sicher. Und feiern und da gehen wir hin und dann machen wir das. Und das hat natürlich in gut mitgeholfen, ja, nicht? Sagen wir.
Und auch, dass ihr noch in einer Zeit gebaut habt, wo das noch kostentechnisch noch im Rahmen war.
Stimmt, absolut. Ja. Absolut. Ja, danach auch die Kredite. Nicht?
Ja, ja,
also wir haben, das wird ja, also komme ich nochmal zurück, die Vollversammlung entscheidet das dann. Ja. Und natürlich willst du das nicht mit einer Stimme plus Mehrheit machen, ja, weil dann machst du das nicht. Sondern das soll halt schon dann, ich will nicht sagen einstimmig sein, aber halt so gut wie. Und das war es auch. Mhm. Und dann zahlt man das auf 30 Jahre circa. Also Maschinen investiert man auf 10 Jahren und Gebäude auf 30. Gibt es auch Sonderfälle, wenn du sagst, ich baue einen Keller und ich weiß, dass der den 60 an hat, dann kann ich vielleicht auch mal auf 40 oder 50 anschreiben, aber normal auf 30. Und das finanziere ich noch auch so. Und ja, und haben wir zum Beispiel effektiv Glück gehabt, weil es eine Niedrigzinsphase war, hat das recht gut funktioniert. Ja,
ja, sehr cool.
Ich würde gerne nochmal ein bisschen auf diese Phase 2014, wie du übernommen hast, reingehen, weil du hast schon ein bisschen angedeutet, das war ganz anders davor und da war schon viel in Veränderung. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, Genossenschaft ist immer eine Gemeinschaft und das ist ja extrem wichtig. Auch, dass jeder gleich viel wert ist. Mhm. Also ob du jetzt 7 Hektar hast oder 1000 Meter, nicht, bist du gleichwertiges Mitglied und hast die gleichen Stimmrechte und kannst gleich mitstimmen. Und ja, wir waren halt der Betrieb oft ein bisschen mit einer extrem guten Basis, weil wir einfach Lagen haben, die sicher einzigartig sein und Cottage einfach hat der Wout, was mit dem mediterranen, alpinen Klima, das möchte man eine Weine vollmundige Weine machen kann, aber trotzdem mal eine Frische und einen Zug und eine Eleganz mitbringen kann. Und das hat mich immer schon beeindruckt, weil Wein war immer schon eine Passion von mir. Die war auch im Verwaltungsrat, schon 6 Jahre davor. Also ich bin mit 24 schon in den Verwaltungsrat gegangen, was eigentlich nicht unbedingt normal ist. Und mit 30 habe ich gesagt, puh, schwierig, nicht? Also ich habe keine Lust mehr, also zuzuhören, war mir zu wenig, nicht? Also nur, ja, gehst einmal im Monat zur Sitzung und musst dann mit dem, man echt, da muss man ja mehr tun können, nicht? Und ja, es war recht schwierig auch im Betrieb und dann, ja, wenn es schwierig ist, dann gewinnt halt einmal ein junger Anwalt und so war es halt ungefähr, nicht? Ja, und mit 30 habe ich das dann übernehmen dürfen. Und dann auch viel Hilfe und Unterstützung schon im Verwaltungsrat auch gekriegt, weil die haben das Projekt auch gelabt haben, aber auch im Kontrollausschuss und wo ein guter Freund mittlerweile von mir, ein Wirtschaftsberater, mit mir begonnen hat, ein bisschen älter und erfahrener, mit guten Excel-Tabellen und Budgets und
so weiter. Excel-Tabellen.
Und da haben wir viele Morgen und viele Samstage gemeinsam im Büro verbracht, weil am Anfang war die Struktur nicht da, als Personal nicht. Mittlerweile haben wir tolles Marketing, tolle Leute im Vertrieb, auch in der Verwaltung, auch in der Produktion. Aber in der Produktion vielleicht hat es vorher auch schon nicht. Also die Weine waren immer gut, nicht? Also nicht, dass die Weine schlecht waren, aber sie waren halt vielleicht nicht so wertgeschätzt und nicht so vertrieben, wie es sein soll. Nicht? Ja.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich Andreas, zu deiner Geschichte, zu deiner persönlichen Geschichte.
Ja.
Wie bist du überhaupt zum Wein gekommen?
Ja, einmal natürlich sind wir Weinbauern daheim, muss man schon sagen. Na, mein Vater war 25 Jahre lang Vize. Präsident in der Genossenschaft, hat es aber dann eigentlich schon 6 Jahre gelassen gehabt, vor ich in den Verwaltungsrat gekommen bin.
Ah, ja.
Und war immer schon so ein bisschen eine Weinpassion und man muss schon sagen, der Betrieb hat auch in den 90er Jahren einen ziemlichen Hype gehabt. Mhm. So als der Beginn der Phase war und Weine, die was sehr wichtig waren und die was auch einen Namen sich gemacht haben, mit Freienfeld oder Brenntal oder auch andere. Und in den 90er ist die Passion auch ein bisschen auch zu mir heimgekommen, mhm, in dem Moment. Und dann hat man das halt mitgenommen, in der Landwirtschaftsschule auch besucht. An der Leinburg, und sehr Anteil einen Kellerwirtschaftslehrer gehabt, was da schon Weinbau, Kellerwirtschaft und so weiter ans Herz gelegt hat. Ja, und dann haben wir das halt mit. Und dann habe ich ja, die ersten Jahre im Versuchs- und Betrieb Leinburg gearbeitet. Mhm. Und da auch einen guten Einblick gekriegt, damals auch viel vertraut, weil ich heute eben sage, keine Ahnung wieso, das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen, aber mhm, mit 19, 20 haben wir schon ja, selbstständige Arbeiten kennt erledigen, was vielleicht andere heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellbar war. Ja. Aber da hat er gesagt, du, mach du das. Und ich habe gesagt, ja, schauen wir mal, nicht, der wir halt. Nicht, aber halt so. Und ja, das war gut, auch für mich. Und bin dann gewechselt eigentlich in die Landwirtschaftsschule als Lehrer. Mhm. Und dann unterrichtet bis eigentlich vor 3-4 Jahren. Pflanzenschutztechnik, Obstbau, mhm, und Obstbau. Ja, ja, und irgendwo ja, hat es mich dann in die Genossenschaft getrieben, mhm, und dann Wein, wenn du mal rein bist, das ist auch ja, so. Ja,
ja. Ja. Wenn du mal drin bist, kommst du
ja, raus. Ja, da kommst du nicht mehr raus, mhm, und dann Weinreisen und Kollegen, mhm, und Verkostungen, ja, und ja, ist auch eine von meinen großen Passionen, ist effektiv Weinreisen zu machen.
Ja. Mhm.
Es gibt nichts Schöneres, wenn du im Wein verstehen willst, dann musst du hinfahren, genau, dann nutzt die Flasche wenig.
Ja.
Du musst die Leute verstehen, was dahinter sein so und wieso. Es. Und wenn du die Leute in Bordeaux anschaust, dann weißt du, wieso sie so sein. Und wenn du sie in Burgund anschaust, dann weißt du auch, wieso sie so, richtig, sein. Und wenn du sie noch, keine Ahnung, irgendwo zuhinterst in, ja, keine Ahnung, in der Wachau anschaust, dann weißt du es auch. Oder, ja, oder ja, genau, auch in der Mosel und da in Südtirol. Ne? Ja,
das ist gerade quasi unserem Podcast erklärt.
Ja, nein, aber halt, ja, aber es sind eben die Leute dahinter.
Ja, klar,
ne? Exakt. Das ist halt so.
Deswegen, ja, das sagen wir einmal.
Ja.
Wenn du meinen verstehst, musst du ein bisschen die Leute dahinter verstehen.
Ja, und, das, ja, und schon im, ich sage, Südtirol ist auch wieder so eine eigene Welt. Ja. Und als Konsortiumpräsident siehst du es auch ganz stark noch. Du hast so eine tolle Vielfalt, du, mhm, hast so einen Unterschied zwischen einem und zwischen einem anderen. Mhm. Du hast ein Gebiet, was von ganz warm wie Brenntal bis ins Eisachtal rausgeht, wo du frisch und steil und weiß und komplett andere Sorten wieder hast. Und du hast aber auch komplett unterschiedliche Leute. Nicht? Der andere, mhm, fährt mit der Drohne, der andere fährt mit einem Ochs, der andere, mhm, fährt, ja, sagst du, unglaublich unterschiedlich. Und du findest für alles etwas. Und das ist schon cool. Und das effektiv in 45 Minuten mit dem Auto, wenn du in Südtirol oder mal bist, hast du eigentlich alle Genres bedient, was, mhm, du eigentlich haben möchtest.
Stimmt, und das auf sehr, sehr engem Raum. Ja. Und da auf, ja, gar nicht so viel Hektar. Wie viel sind es? Ungefähr 5, 8 oder so?
Ja, 5, 8 sind es mittlerweile. Ja, ja, ja.
Also 5.800 Hektar. Ja. Jetzt, wenn man das mit Österreich vergleicht, ich meine, Österreich ist winzig, was Hektaranzahlen angeht, aber wir haben halt trotzdem, wir haben irgendwas zwischen 50. Es ist halt gar nicht so viel Fläche tatsächlich.
Ja.
Und trotzdem sehr viel Diversität innerhalb, mhm, dieser Fläche.
Ja, ja, wir sind unter 1% der italienischen Produktion.
Ja. Mhm.
Und aber trotzdem haben wir eine unglaubliche Durchschlagskraft auch, mhm, weil einfach auch viele Kommunikatoren sind.
Mhm. Ja.
Viele verschiedene Leute, die auch unterwegs sind, die sich, ja, bewegen. Und ja, aber irgendwo ein Winzling, nicht? Weil wenn man denkt, heute hat die Cantina, die Soave, was auch eine Genossenschaft ist, hat, glaube ich, fast 5.000 Hektar, mhm, und mehr, viel mehr Produktion wie Südtirol.
Ja.
Und das kann man sich, sagen wir, irgendwo eine Genossenschaft hat mehr wie ganz Südtirol.
Ja, das ist absolut irre.
Ja.
Andreas, aber, also nein.
Ja, nein, so gleich.
Wie du mit 30 gesagt hast, hörst, ich würde immer da sitzen, ich will jetzt auch was tun.
Ja.
Was war damals die Vision? Was wolltest du tun?
Mhm. Ja, was wollte ich? Ich wollte eigentlich, was mir extrem wichtig war, ist aus jedem Weinberg das Beste für den Weinberg rauszuholen, also das Beste an Wein rauszuholen. Mhm. Weil ich glaube, dass gerade in einer Genossenschaft muss man sich oft auch fragen, ja, wie kriegt der Winzer am meisten für den Weinberg aus und was aber auch langfristig bleibt. Und das war etwas, wo ich gesehen habe, das geht in Kortatsch ganz gut, weil wir verschiedene Sachen machen können und oft einmal ist es ein bisschen aufwendig, weil du neue Projekte starten musst, was erst über Jahre dann fruchten. Mhm. Ein Projekt zum Beispiel ist Sekt. Mhm. Sekt ist eigentlich für Südtirol nicht unbedingt typisch, aber die Voraussetzungen, was wir haben, waren eigentlich für den Sekt dann perfekt.
Ja.
Weil du hast zum Beispiel da auch Kalk, du hast Dolomit, du hast hohe Lagen, du hast viel Säure, du hast eigentlich alles, was du brauchst. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir haben Chardonnay im Penon auf 600 Meter. Für einen Top-Chardonnay, was der Freienfeld ist, kommt bis falsche Aromatik raus, ist nicht das, was es sein soll. Für einen Einstiegs-Chardonnay viel zu schade, das gute Zeug, nicht, was tust du, das ist ja Wahnsinn. Nicht? Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Ja, probieren wir Sekt zu machen. Der Kellermeister damals, der Rotmark, ja, immer großer Champagner-Fan, ja, das hat ihm schon gefallen. Nicht? Also, machen wir nicht. Und dann haben wir das Sektprojekt begonnen, was mittlerweile mit unserem Blanc de Blanc 600, weil eben auf 600 Meter wächst, sehr gut funktioniert. Aber ja, irgendwo einig war, ich sage, okay, machen wir. 14 begonnen mit einem coolen Jahrgang für Sekt vor allem, weil es sehr, sehr kiel war und frisch. Und super gleich gut geworden und seit damals ein wichtiges Segment da im Betrieb. Aber das hat noch bis 2020 gedauert, bis wir den ersten Sekt auf den Markt gebracht haben. Das war 6 Jahre später. Nicht?
Ja.
Und im Wein ist halt fein, wenn du mit 30 anfängst, weil dann erlebst du es auch noch, sage ich, was du anfängst.
Stimmt,
nicht?
Ja.
Aber halt, wenn du hoffentlich, sagen wir so. Aber ja, und Zellisch war eins von meinen Ding schon zu sagen, ich möchte effektiv das Terroir umwandeln in etwas, was einen Wert hinterlässt für die nächsten Generation auch. Und ich glaube, das soll auch gerade, was viel oft auch unterschätzt wird, auch vielleicht oft von Kollegen, ist, dass gerade die Lagenabgrenzung oder auch die Lagen am Etikett sichtbar zu machen, etwas ist, was in der nächsten Generation auch einen Wert bringen kann. Und weil eine Lage ist nicht kopierbar, sie ist nicht, sie kannst nicht nachmachen und sie ist einzigartig und sie geht aus. Weil bei der Fläche fertig ist, dann ist auch der Wein fertig und wenn einer noch haben will, dann steigert er im Wert. Wenn einer keiner haben will, dann natürlich nicht, das ist was anderes. Aber du hast etwas, was einzigartig ist und wenn ich das auch aufs Etikett schreiben darf, dann ist das einfach ein Mehrwert. Und das sieht man auch leider schon die DAC. Also bis 1975 durfte man nicht Südtirol aufs Etikett schreiben. Und ab der DAC dann schon. Und Südtirol bringt heute noch den größten Mehrwert mit für unsere Weine. Absolut. Ne?
Ja. Und die Investition in diese Lage ist halt langfristig, weil je länger es den Wein aus der Lage gibt, desto mehr prägt sich das ein. Also da bin ich voll bei dir. Das ist definitiv was, was auch generationenübergreifend was bringt. Ja,
und es gehört dem Winzer selber. Weil eine Marke kann sich einprägen und das ist auch gut so. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn es auch in der Genossenschaft eine Kombination aus Lagen und Marken gibt. Weil das ist absolut berechtigt. Aber die Marke gehört halt immer oder der Familie oder der Genossenschaft oder der, keine Ahnung wem, aber nicht unbedingt dem Weinbauer selber.
Richtig,
ja. Aber die Lage gehört dem Weinbauer. Und das ist etwas, was auch bleibt. Und was ich mir dann entscheide in der nächsten Generation oder in der übernächsten, was ich mit der Lage tue, das ist noch meine oder von meinen Kindern oder von meinen Eltern die Entscheidung. Aber ihnen in etwas investiert, auch meine Marketingaktivität und auch mein Geld, das dann mir gehört danach.
Ja, stimmt, weil wenn ich dann sage, ich möchte mich doch als Winzer dann selbstständig machen und selber vermarkten, habe ich immer noch den Lagennamen, mit dem ich weiterarbeiten kann, den ich vorher halt schon aufgebaut habe und den man gemeinsam aufgebaut hat. Ja.
Theoretisch, ja. Muss ja nicht so sein, weil ich glaube, dass das Genossenschaftssystem absolut auch zukunftsträchtig ist, mit großer Zukunft. Aber wenn jemand sich entscheidet, dann an ihn das investiert, was von ihm ist.
Ja. Sehr schöner Gedanke eigentlich.
Ja.
Ja.
Jetzt haben wir dieses Thema Marken auch schon ganz kurz gestriffen und ihr habt es ja als das Oberste eurer Qualitätspyramide, den Tres. Und das ist ja mehr am Marke. Ne? Das ist nicht unbedingt jetzt von einer spezifischen Lage, sondern das ist, ich glaube, es ist ein Dreier-Cuvée aus Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon.
Ja.
Wie ist denn das auf der Spitze gelandet und wieso ist es noch immer an der Spitze?
Ja, gelandet ist es da, weil wir eigentlich schon beim letzten Kellermeister, beim Otmar Donat, der 30er da war, eine lange Studie hinter Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon dahinter gehabt haben und der immer gesehen hat, dass es noch spezielle Parzellen gibt oder oft sind waren es alle Rebzeilen, wo es einfach nochmal besser wird, nochmal mehr hat, einen Gang mehr hat. Und dann hat er eigentlich versucht, das auch separat zu vinifizieren und mit 2015 hat man gesagt, das bringen wir jetzt separat auf den Markt, das füllen wir extra ab, noch ober dem Cabernet Sauvignon Freienfeld und ober dem Merlot Brental. Und es wird eine Cuvée aus drei Rebsorten, eben meistens bis jetzt waren es immer circa um die 70% Merlot, 25 Franc und 5% Sauvignon, je nach Jahrgang.
Ja.
Und um es einfach nochmal intensiver zu haben. Und dann der Name selber, Tres, wieso Tres nicht? Also es ist ja immer, wenn man Namen sucht und Projekte, ist ja ein Theater, was nicht mehr aufhört, meistens. Aber da haben wir ganz kreative Köpfe im Haus, im Marketing, aber auch mit dem Exportleiter, mit Harry, der was das immer mit ein bisschen Brainstorming und ein paar Flaschen Wein funktioniert das meistens ganz gut. Und dann irgendwann haben wir gesagt, Tres, wieso? Ja, drei Zypressen sind unser Symbol seit 83. Drei Rebsorten sind A3, Werte, was im Betrieb auch prägen. Aber dann, was noch zu Tres geführt hat und eigentlich der ausschlaggebende Punkt war, ist, dass der höchste Berg auf unserer Bergkulisse dahinter, der höchste Punkt von der Bergkette, ist der Corno di Tres. Und dementsprechend hat es auch einen lokalen Bezug und ist die Spitze von allem. Und dann haben wir gesagt, wir wollten auch, dass wir ein terroirbezogener Betrieb sind und das Terroir für uns extrem wichtig ist, einmal in Bezug im Gebäude, aber auch auf die Etiketten und überall. Wir wollten das Terroir ins Etikett bringen und da haben wir uns entschieden eigentlich für etwas wahrscheinlich weltweit Einzigartiges, jedes Etikett per Hand zu bemalen und alles Etiketten mit der Erde vom Weinberg. Und dann haben wir noch eine Künstlerin gefunden, die mit ein paar Studien und ein paar Weinflaschen effektiv dann die Technik gefunden hat, den Lehmboden, also mit den Lehmboden zu malen. Und dann jeder Jahrgang hat ein anderes Bild. Einmal war es der Weinberg, einmal war es die Aussicht von der Terrasse, einmal war es ein Hügel mit den drei Zypressen, wo die drei Zypressen eigentlich herkommen. Und und die werden jetzt, sind alle per Hand bemalen, ist dann meistens fast 2 Monate da, kostet da ziemlich viel Geld, aber funktioniert und wir haben eine große Freude damit, weil es wirklich jede Flasche einzigartig macht und.
Wie viel gibt es insgesamt?
Ja, 2.900 pro Jahrgang.
Ja, du musst viel meiner.
Ja.
Und gibt es denn jeden Jahrgang oder ist das?
Also den gibt es nicht jeden Jahrgang, leider wenn der Jahrgang dementsprechend gut ist. 15 hat es gegeben, 16 und 18 und dann wird es wieder 22 geben.
Okay.
21 hätte es auch gegeben, aber da haben wir so brutales Pech gehabt mit dem Hagel, dass es einfach nicht funktioniert hat. Ja.
Okay. Und das Ding kostet dann am Schluss, glaube ich, 180 Euro oder so?
Ja, sowas, ja.
Das ist ja schon ein starkes Statement als Kellerei an Topwein in der Preisliga rauszubringen. Wie ist das angekommen? Hat es das schon gegeben? Also gibt es da schon Beispiele oder wart ihr da die Ersten, die gesagt haben, so, das hat halt diese Wertigkeit, das muss er den Preis haben? Weil ich finde das ja genial.
Ja, also das Erste haben wir uns, und das ist der Vorteil von Merlot und Cabernet, sagen wir mal, du kannst die international mit guten und auch teuren Sachen gut vergleichen.
Ja.
Weil es gibt oder in Bordeaux oder in Kalifornien oder in Italien Repräsentanten und noch geile Weine Und das haben wir in Blindverkostungen immer wieder getan. Mhm. Auch mit einem Projekt, das was Cortaccia Rossa heißt, was wir mit anderen Winzer im Dorf gemeinsam machen. Mit Tiefenbrunner, Baron Wiedmann und Tipoli. Und dann hat man in die Blindverkostung gezeigt, ja, du, den Cortaccia kennen mit Merlot Cabernet, auch mit internationalen Spitzenweinen, ob das Sassicaia, Masetta oder Haut-Brion und Croste Estornel oder was weiß ich, ist in der Blindverkostung geil mithalten. Es ist zwar schon, und das ist, glaube ich, das auch, was wichtig ist, es hat einen eigenen Stil. Mhm. Es ist nicht unbedingt, das ist jetzt Bordeaux, das ist jetzt Toskana, sondern ja, wenn du ein bisschen die eintrinkst, dann weißt du schon, dass es Südtirol ist. Mhm. Es kann aber vom Niveau her ganz gut mithalten. Und dann hat man sich auch getraut, 180 Euro zu verlangen, weil man gesagt hat, du, drauf und ist dahinter. Der Wein kann absolut mit den Spitzengewächsen weltweit mithalten und wieso nicht? Nein.
Na sicher. Ich finde, das ist ja wichtig, dass man die Wertigkeit, die man da selber reinsteckt und die man dem, wenn man es auch in Blindverkostungen nochmal sieht, dem Wein gibt, dass das dann auch draufsteht und dass man das nicht unter Wert wieder verkauft, weil das bringt dir fürs eigene Standing auch nichts. Ja? Hm?
Mich würde es nur interessieren, Andreas, woher kommt dieses Vergleichen wollen mit sowas wie Bordeaux, Toskana und so weiter und so fort, obwohl ihr so grundsätzlich schon eher cool Climate-Gebiet seid, wo der naheliegendste Vergleich wahrscheinlich eher war Frankreich, Deutschland vielleicht sogar.
Ja, cool Climate ist vielleicht für Südtirol.
Es ist ein lustiger Mix, ne?
Ja, ist schon ein lustiger Mix, weil Südtirol hat ein wirklich mediterran-alpines Klima.
Ja.
Und wenn man Bozen als Stadt hernimmt, dann ist das oft eine der wärmsten Städte Italiens. Mhm. Und Italien ist nicht unbedingt für kühle Temperaturen bekannt. Und gerade im Sommer hast du in den Gebieten, vor allem in Italienisch sagt man Conca, also in den Kessel drin, im Bozen und auch da im Südtirol Runterland, schon wirklich warm. Mhm. Also da ist es warm. Du hast aber zwei große Vorteile. Du hast beim Tag sehr warm, 35, 40 Grad, durchaus möglich. Mhm. Aber du hast um circa 2, 3 Uhr nachmittags im Unterland und auch bis Bozen rauf, die Ora del Garda. Das ist der Gardasee-Wind. Der Gardasee ist ja der größte See Italiens. Mhm. Und durch den See bilden sich eigene Verdampfungen oder eigene Bewegungen, sagen wir es mal so. Und der Wind pfeift da durch wie noch was. Nicht? Also ab 3 kannst du auf der Terrasse bei mir musst du heben. Nicht? Also da pfeift es ordentlich. Und das kühlt dann mal den Talkessel ein bisschen raus.
Ja.
Oft bringt es auch warm, ein bisschen warm noch mit, aber es bläst durch. Mhm. Und am Abend kühlt es dann durch die Fallwinde vom Berg an, weil du hast ja 2000 Meter hinter dir. Und kühlt eigentlich relativ gut ein.
Ja.
Jetzt nicht allem, wir haben auch ein paar Tropennächte, das haben wir schon.
Ja.
Aber das, und da hast du eigentlich, durch den hast du in Südtirol auch deine eigenen Stilistiken, weil du effektiv vollreif bist, aber trotzdem die Frische reinhalten kannst. Und das ist ein großer Vorteil. Ein großer Vorteil auch, sag ich mal, wenn du auf dieser Seite auf dem Mendelkamp bist, wo das jetzt wächst, der Sekt zum Beispiel, das ist in Penon, da ab 4 im September dann ist die Sonne weg.
Mhm.
Dann geht sie hinter den Berg rein und dann kehren die Trauben an. Dann bleibt die Säure rein und das ist schon etwas, was ein bisschen einen Unterschied dann auch macht. Mhm. Nicht, ja. Und ja, und das Vergleichen mit Toskana oder mit
Bordeaux.
Mit Bordeaux, ich glaube, eher von Stilistik her kann man es schon eher vielleicht ein bisschen mit Bordeaux vergleichen.
Mhm.
Aber Toskana ist halt für einen Südtiroler, wenn man von großen Radweinen redet, in die 90er vor allem, aber auch in die 2000er, wird es immer die super Tuskans sein. Die was einfach auch im Kopf verankert sein und dann vergleicht man sich halt auch ganz gern mit den Sachen, die was schon Ornellaia, Sassicaia, Masetta, Guado Altasso, wie sie halt alle heißen, den ganzen super Tuskans. Und auf dem italienischen Markt sagst du ja okay, nicht? Weil bei uns auch in der Südtiroler Weinkarte große Radweine von den 90er, 2000er waren die. Mhm. Waren nicht irgendwas anderes. Nicht?
Ja.
Und dann vergleicht man sich halt auch gern und sagt auch gern, was, was man sicher kann. Mhm.
Klar, mhm. Weil die haben halt schon das Standing. Ja.
Ja.
Macht schon Sinn.
Mhm. Aber jetzt mit Deutscher, dachte ich mich, jetzt wenn man von Merlot und Cabernet redet, nicht unbedingt vergleichen.
Nein, mit den Rebsorten ohnehin
ja,
nicht.
Ja.
So, jetzt haben wir im Glas
zum Wohl.
Blanc de Blanc 600
zum Wohl.
Extra Brüt. Passt.
Jahrgang 2019.
Ja, mhm. Bleibt 55 Monate auf der Feinhefe. Mhm. Und wird immer am Jubiläumstag am 13. Mai dann an den Markt gebracht.
Ah ja. Ja. Das ist trotzdem eine super selbstständige Stilistik. Mhm. Sehr, sehr spannend.
Also super frische.
Es passt natürlich auch zur Region dazu, wie wir gerade diskutiert haben. Ne? Mhm. Und
schönes Gerbstoffkonstrukt da hinten an.
Genau.
Mhm. Das taugt mir richtig, weil das gibt dem Namen diesen extra Kick. Ja.
Und dieses extra Brüt steht einem natürlich extrem gut.
Ja.
Ja, ich glaube, da können wir in Südtirol schon auch noch was machen. Mhm. Ich glaube, wir haben eine Sektvereinigung auch,
ja.
Die was, sich auch um Sekt kümmert. Wir haben auch einen Pionier, wie Josef Reiterer, mhm. Der was da viel gemacht hat, auch die letzten Jahrzehnte. Und ja, ich glaube, es wird mal jemand gesagt, ja, wenn man gut Stillwein verkauft, dann fängt man nicht an, Sekt zu machen. Nicht? Macht gleich mehr Arbeit, aber bringt er noch nicht so viel, wenn du mhm. den Stillwein gut verkaufen kannst. Und so war es, glaube ich, ein bisschen auch. Aber trotzdem, wir haben 400.000 Flaschen, aber eher der Tendenz Richtung 500.000, 600.000 Flaschen, ja. Was in Südtirol produziert werden. Mhm. Und wir als Kellerei machen kleine Nische, wir machen 10.000, also mhm. relativ ja. wenig. Leider nur von dem Weinberg, von den höchsten, wo es einen Sinn hat. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist eine tolle Ergänzung auch von der Produktpalette.
Ja, sicher.
Aber der Kellermeister sagt mir immer, ja, lieber Andreas, bis 10.000 Flaschen mache ich den Spaß so mit. Und danach musst du Geld in die Hand nehmen und die Kellerei umbauen. Nicht? Ja, weil sonst Sektproduktion ist ganz was anderes ja, als die Stillweinproduktion. Ja. Ja.
Vor allem, wenn du von Anfang an halt sagst, ja passt, ja. Wir geben dem jetzt auch wirklich Zeit.
Ja,
genau. Ja, ja. Ist der, du brauchst viel Platz,
ja.
Nicht? Das ist schon klar.
Ja,
viel Platz, eigene Maschinen, eigene Füllungen. Danach machen wir das mit Wandermaschinen, aber das geht, ja, geht für 10.000 Flaschen mal gut, mhm. 15.000, aber dann hört es auf.
Ja. Jetzt sitzen wir da mit unserem Sprudel, mit wunderschöner Aussicht. Und mich würde interessieren, Andreas, einerseits, wie siehst du die Zukunft von Südtirol als Weinregion? Mhm. Und andererseits, wie schaut die Zukunft der Kellerei Kurtatsch aus?
Ja, jetzt fangen wir bei Südtirol an. Ich glaube, Südtirol hat die Hausaufgaben gemacht, mhm. auch durch die Pioniere. Wir wissen mittlerweile, welche Sorten und welche Lagen gut funktionieren. Wir haben gute Strukturen stehen, der Vertrieb ist gut. Aber jetzt sind wir so auch auf der Phase 3.0. Also wie entwickelt sich es weiter? Was kommt dazu? Ich glaube, gerade die Lagenabgrenzung kann nochmal eine Hilfe sein, auch in der DOC, also rein von der Gesetzgebung. Aber ich glaube, wir müssen auch gerade unseren enotouristischen Bereich noch ausbauen, weil ich glaube, wir sind im Basisbereich sehr, sehr gut. Also ich glaube, wir sind... Wenn ich heute Südtirol-Tourist bin, ich bin da zum Radlfahren, zum Wandern, zum Skifahren, zum was weiß nie was, zum Genießen, dann nehme ich meine ganze önotouristische Begleiterscheinung mit mhm. und das funktioniert einwandfrei. Also super und das ist für unser Geschäft und ich glaube auch die Gäste fühlen sich wohl. Mhm. Aber ich glaube gerade im reinen önotouristischen Bereich, wo der wirkliche Wein Tourist, der mhm. was für einen Wein noch kommt. Da haben wir noch viele Möglichkeiten. Mhm. Da sind wir noch im Vergleich zu anderen Regionen Italiens, wie die Toskana oder wie der Piemont, Barolo, ja. Können wir da noch wirklich viel machen, mhm. weil wir auch ringsherum das hätten, was andere nicht haben. Weil wir haben tolle Hotelstrukturen, wir ja. haben unglaublich schöne Landschaft, wir haben tolle Restaurants. Und wir können da wirklich noch was dazugeben. Nicht? Mhm. Ich glaube, das ist schon ein Thema. Auch der Vertrieb im Export, als Fokussieren. Ich glaube, was momentan stattfindet, ist, dass sich die Betriebe immer mehr auch auf ihre Stärken fokussieren. Also wenn man vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gemeint hat, man muss alles tun, kann man sich auch jetzt ein bisschen oft ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, das mache ich richtig gut, das ist mein Fokus, meine Stärke. Und das ziehe ich jetzt auch durch. Und ich glaube, das findet allerweil statt, auch in den Genossenschaften. Jeder Betrieb hat seine Stärke, aber sein Gebiet einfach besser kann wie ein anderes. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, das ist ein bisschen so Südtirol-Thema. Danach die Kellerei Cottage. Fangen wir mal da an. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass in Zukunft unsere Bauern noch vom Ertrag für ihre Weinberg leben können.
Ja.
Und dass sie einfach eine Freude haben, das zu machen. Ich glaube, wir haben einer der Landwirtschaftsbereiche mit am wenigsten Nachwuchsproblemen ist der Weinbau. Mhm. Aber wir haben sie auch. Gleich wie sie jeder andere hat. Ja, okay. Und die Leute zu motivieren, weil es ist harte Arbeit. Du musst raus, im Winter ist es kalt, im Sommer ist es heiß. Mhm. Einmal schauert es, einmal regnet es. Also es ist mit allen Problemen, die was man hat, auch die Investitionen, muss man sich trauen zu machen. Man muss ja vielleicht als Genossenschaft Unterstützung geben, auch im Anbau. Ich glaube, das ist ein Thema der Zukunft, was man bis heute nicht tun haben müssen, aber vielleicht in Zukunft musst du deinen Mitgliedern im Anbau helfen. Das heißt, vielleicht musst du mit Drohnen spritzen und das muss die Genossenschaft organisieren, weil es Drohne mit einem Hektar nicht machen kann. Oder ich muss, oder ich habe, keine Ahnung, Satellitenüberwachung oder was weiß der Teufel was. Und da muss auch die Genossenschaft seine Tätigkeit machen. Zertifizierungen machen wir halt schon nicht. Das geht allein nicht, das ist besser gemeinsam. Mhm. Und da muss man die Stärken der Genossenschaft voll ausspielen. Mhm. Also, dass man das Gemeinsame einfach stärker macht. Und die Kellerei Cottage, glaube ich, hat auch diese Herausforderung. Eine Herausforderung für uns ist sicher, die unsere Weine noch besser weltweit zu platzieren. Mhm. Vor allem auch unsere Lagen noch bekannter zu machen. Dann auch natürlich die Leute herzukriegen. Weil wenn sie mal da sind, dann glaube ich, kann man sie ganz gut von uns überzeugen. Und dann gelten für uns dieselben Herausforderungen wie für die ganze Weinwelt, nicht? Also ich glaube, was wir einfach auch lernen müssen, ist, dass Wein Kultur ist und kein alkoholisches Getränk.
Ja.
Obwohl es ein alkoholisches Getränk ist, das stimmt schon, das soll man ja nicht leugnen, nicht? Aber ich glaube, wir müssen auch weggehen von dem ganzen Alkohol-Bashing beim Wein. Ich glaube, wenn wir irgendwo im Wein als guten Speisenbegleiter auch sehen und da als Kulturgut, als Vermittlung, was wir über Jahrtausende mittlerweile machen, dann braucht man das nicht schlecht reden. Ich glaube, Massenkonsum und sich jeden Tag die Birne wegzusaufen, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der Wein ist das ideale Getränk wahrscheinlich. Gibt es was anderes, was vielleicht gescheiter ist. Aber ja, das ist für uns auch eine Herausforderung. Und betrifft die Kellerei gleich wie Südtirol oder wie die ganze Weinwelt. Mhm. Und dann, was auch noch ist, und das ist ein bisschen sinnige ja, als Herausforderung für uns als Kellerei, als vielleicht ein bisschen vorauszugehen. Ich glaube, wir müssen auch versuchen, im Wein nicht zu elitär zu machen, nicht zu kompliziert, nicht zu abgehoben. Wir müssen dann wieder an die Basis bringen. Wir versuchen das auch im Betrieb mit effektiv Aperitivi, mit Terrassenpartys, mit ja, ganze halbe Raves, was wir veranstalten in der Kellerei. Und einfach wirklich heiß, ja, das Weintrinken ein bisschen zu entkomplizieren, ist sicherlich nicht ganz falsch. Nicht? Mhm.
Definitiv. Weil ich glaube, das ist am Schluss geht es darum, dass man Leute zum Wein bringt, weil wenn es einmal in diesem Leidenschaftsthema drinnen bist, kommst du eh nicht mehr raus. Aber dorthin zum Kommen, mit jedem, mit dem du redest, entweder es ist in irgendeiner Form in die Wiege gelegt, weil du aus einer Familie kommst, wo das immer schon Thema war, oder du brauchst dann irgendeinen Zufall.
Ja,
und das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem, dass es immer diesen Zufall braucht und da darf man sich dann nicht wundern als Weinwelt, dass das immer schwieriger wird, weil auf die Zufälle zu setzen, Ja. Immer. Und wir wissen alle, dass das Nachfolgeprobleme auf der ganzen Welt haben. Das heißt, dieses Weinthema in den Familien wird weniger, weil es weniger Winzerinnen und Winzer gibt weltweit. Und dann wundern wir sich, dass das alles nicht funktionieren kann, wenn wir es jetzt nur mehr auf den Zufall verlassen. Hm. Dann muss man halt aktiv auch schauen, dass man den Leuten dann eine Möglichkeit gibt, das einfach einmal ohne das zu kommentieren, ohne das irgendwie zu verkomplizieren, wie du ja schön gesagt hast, einfach einmal einen Zugang gibt. Ja,
ja, und man kann einem Zufall ja helfen. Nicht?
Man kann einem Zufall helfen.
Genau, das so ist es. Sehr schön. Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort.
Ich finde auch, optimales Schlusswort. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr spannend.
Gerne.
Und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.